Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control Alt Regeek und zwar zu einer Folge Press Start. Verrückt, wir schreiben das Jahr 2017, immer noch, und ich begrüße an diesem beschaulichen Weihnachtsabend an meiner Seite den Typen da drüben.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, grüß dich und ja, mich selbst.
Ja.
Die Dame hat heute leider keine Zeit für uns gehabt.
Schade.
Schade.
So, wir haben heute wieder ein großes Thema mitgebracht.
Ja.
Nämlich die neue Netflix-Serie Dark. Außerdem geht's noch ein paar kleineren News, ne? Damit willst du gleich anfangen.
Ja, genau. Ja, so ein bisschen was mich beschäftigt hat quasi in den letzten Tagen und Wochen. Es ist auch Emotionales mit dabei.
Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. wir sprechen über unsere Spiele 2017.
Oh ja, das wird ganz großartig. Da habe ich so ein bisschen was aus der Mottenkiste geholt, was vielleicht nicht so gleich jeder auf dem Schirm hat. Aber ich finde ja auch 2017, ohne zu viel zu spoilern, ich meine, das habt ihr auch selber mitbekommen, hat er wirklich sehr, sehr viele gute Spiele am Start aus den verschiedensten Genres.
Ja, mir hat das trotzdem ein bisschen Angst gemacht, weil ich 2017 nicht so auf der Höhe war, was Spiele angeht. Aber da können wir gleich drüber sprechen. Und ich wollte noch gerne die Frage stellen, ob Open World eigentlich besonders cool oder besonders doof ist. Also quasi im Zusammenhang mit vielleicht ein paar Spielen, die wir vorstellen wollen.
Das ist eine spannende Frage. Und ich habe eine Meinung. Ich bin sehr gespannt darauf, welche deine ist und warum du das überhaupt mit uns oder mit mir diskutieren möchtest. Aber das machen wir, ich würde sagen, im Anschluss an so ein paar kleine Dinge, die mich und vielleicht auch dich in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt haben. Und ich würde da mal anfangen mit Meghan Markle. Kennst du die?
Ich habe die schon mal gesehen.
Das ist gut.
Also nicht persönlich, ehrlich gesagt. Ich habe die irgendwann mal im Fernsehen gesehen, glaube ich.
Genau, daher kennt man sie ja auch aus der Anwaltsserie Suits. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat eine Anwaltsserie in einem Nerd-Podcast zu suchen, aber ich...
Hast du die echt mal gesehen, Suits?
Ich finde sie großartig und ich bin tatsächlich so ein Anwaltsserien-Nerd. Ich weiß nicht, ob du Good Wife kennst?
Nee, Good Wife kenne ich nicht, habe ich aber schon von verschiedenen Leuten empfohlen bekommen. Auch hier der Nachfolger Good Fight soll richtig gut sein. Ne?
Den habe ich noch nicht gesehen, da freue ich mich noch sehr drauf. Das kommt ja dann bei Gelegenheit. Also bei mir, auf meiner Agenda steht zumindest bei Gelegenheit. Da werde ich auf jeden Fall noch ran müssen.
Ich habe früher als Kind öfter mal so deutsche Anwaltsserien gesehen, irgendwie im Namen des Gesetzes und sowas. Oder?
Deutsche Anwaltsserien, okay.
Im Namen des Gesetzes. Ja, die liefen mal auf RTL irgendwie dienstags oder so.
Hier, wie hieß das? Liebling Kreuzberg oder sowas.
Nee, das war deine Zeit. Aber ansonsten habe ich noch Boston Legal natürlich gesehen.
Ja, Boston Legal ist natürlich auch genial, aber ich mag halt auch tatsächlich so ich meine, Boston Legal hat ja schon auch eine durchaus humoristische Komponente. Nicht, dass ich irgendwas gegen Humor habe, aber ich mag schon auch diese ernsten Serien. Und Good Wife habe ich wirklich inhaliert, weil ich die Story echt ganz gut fand. Es geht ja um die Frau, die mit einem Staatsanwalt zusammen ist, der wegen Korruption und anderer fieser Dinge, die was mit Prostituierten zu tun haben, dann irgendwann hinter Gittern gerät und man weiß nicht so genau, ob zu Recht oder zu Unrecht und ob da nicht irgendwie auch politisch dran gedreht wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, sie muss sich quasi, nachdem sie lange Pause gemacht hat, um Kinder großzuziehen, wieder zurück in ihre Anwaltskarriere reinarbeiten und das ist, finde ich, ein total spannendes Thema und auch ein ziemlich emanzipiertes Thema und das hat total Spaß gemacht. Weniger emanzipierte Suits, aber ich fand es trotzdem total geil. Es geht halt um einen jungen Kerl, ich will da jetzt gar nicht so viel vom Plot verraten, weil dieser Kerl, das erfährt man zwar ganz am Anfang der Serie, so ein kleines Problem mit seinem Lebenslauf hat, der gerät aber in eine große Anwaltskanzlei und wird da auch relativ schnell relativ erfolgreich, hat auch so eine Art Mentor in dieser Anwaltskanzlei und da trifft er halt unter anderem auf eine Anwältin und die wird gespielt von Meghan Markle und die finde ich tatsächlich total toll in der Serie und
aber sag mal gerade, das sind doch beides, also sowohl The Good Wife als auch Suits sind doch beides so Serien des prozeduralen Erzählens, ne? Also es ist nicht ein großer zusammenhängender Handlungsstrang, sondern im Prinzip so Einzelfolgen, die auch vorbei sind. Also vielleicht irgendwie ein Fall wird besprochen und der ist dann am Ende der Folge auch vorbei
oder gelöst. Ja, es ist so ein bisschen aufgebrochen an einigen Stellen. Also bei Suits noch mehr hast du so ein bisschen übergreifende Handlungsstränge, auch was die Fälle angeht. Und du hast natürlich einen übergreifenden Handlungsstrang, der immer weiter erzählt wird pro Folge, der dann auch Konsequenzen hat und so weiter. Und okay. Das hast du bei Good Wife auch. Also auch vielleicht... noch einen Tacken mehr. Na, ich glaube, da tut sich nicht so richtig viel. Also es gibt immer tatsächlich Parts, die die Geschichte weitererzählen und die auch Einfluss haben auf alles das, was danach kommt. Aber es ist immer ein aktueller Fall reingeflochten. Aber auch die werden zum Teil weitererzählt. Also es gibt dann so ein paar Fälle oder auch so ein paar Protagonisten, die dann oder kurze Figuren, die auftauchen an einigen Stellen, die halt auch immer wiederkehrend auftauchen nach ein paar Folgen und wo die Fälle dann auch weitergedreht werden und die Geschichten dieser Menschen weitererzählt werden. Also es ist schon, finde ich, ein komplexes Ding und es ist so ein Schritt weiter nach dem prozeduralen Erzählen quasi. Und
okay, wie viele Staffeln hat die Serie?
Good Wife hat 7, wenn ich das richtig, also mit Good Fight zusammengerechnet, ja, wenn ich das richtig erinnere. Und Suits ist, glaube ich, jetzt bei Staffel Nummer 6, glaube ich. Oder 6 wird gerade gedreht. Das okay. Weiß ich aus dem Kopf jetzt gerade nicht ganz genau. Also 5 gibt's relativ sicher. Und oder 5 wird gerade gedreht. Mann. Ich kann keine Live-Recherche hier.
Ja, okay, also 5 oder 6 Staffeln und jetzt, du recherchierst mal, ich überlege währenddessen. Der Name Meghan Markle, der spielte in den letzten Wochen aber nicht nur im Serienkosmos eine Rolle, glaube ich. Ne? Also ja. Ich habe den irgendwo schon mal gelesen.
Du als Klatsch- und Tratsch-Onkel.
Ja, vielleicht, stimmt, ich glaube, ich habe beim Friseur gelesen. Jetzt musst du mir mal ein bisschen genauer sagen, was da passiert ist.
Ja, es geht tatsächlich darum, dass diese entzückende Meghan Markle, die ich in Suits auch sehr gerne in ihrer Rolle mag, weil sie zuerst so einen total mega spießigen Eindruck macht und eigentlich echt eine ganz coole Sau ist. Und dann gibt's so eine On-Off-Geschichte mit dem jungen Protagonisten, mit dem jungen Anwalt und die auch wirklich gut erzählt ist und die Spaß macht. Und lange Rede, kurzer Sinn, die ist jetzt raus und zwar erstens aus freien Stücken und zweitens aus Liebe. Was du dann vielleicht in dieser Zeitung irgendwie mitbekommen hast am Rande, die ist jetzt mit Prince Harry zusammen, ja, hier so englisches Königshaus und das schon seit einer Weile und jetzt haben sie gerade ihr erstes gemeinsames Interview gegeben.
Ist sie nicht viel älter als Prince Harry?
Nee, tatsächlich nicht. Also sie ist, ich glaube, um die 30. Prince Harry?
Nee, die ist älter. Die ist bestimmt älter. Na. Die ist bestimmt, doch, die ist bestimmt 36, 37 oder sowas.
Okay, ich mache noch eine Live-Recherche. Gib dir erstmal das Ergebnis der ersten Live-Recherche. Staffel 5 sind wir gerade. Also es wird an 6 gedreht. Und jetzt gucke ich noch kurz nach der
Meghan Markle ist nicht 30. Die ist deutlich älter
als ich. In meinem Kopf wird sie immer 30 bleiben. 36, du hast recht.
Ja. Und Prince Harry ist bestimmt, der ist, glaube ich, genauso alt wie ich, nämlich 33.
Ernsthaft?
Ja.
Das stimmt, woher weißt du denn das?
Das habe ich mal gehört.
Okay, also wir reden über Klatsch und Tratsch und zwar genau deswegen.
Warum eigentlich? Warum tun wir das?
Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. So, und ich, also ich war völlig schockiert, als ich das jetzt gehört habe, dass die beiden A zusammen sind, B, er ihren Heiratsantrag gemacht hat. Genau das ist nämlich der Grund, warum ich davon gehört habe. Die haben in der BBC nämlich ihr erstes Interview gemeinsames gegeben, so Big Romance-mäßig. Und er haben irgendwie erzählt, hier ganz normaler Abend im Kensington Palace, wie man das so kennt, Hühnchen und danach Heiratsantrag von Harry und... Und der ist wohl so ausführlich gewesen, hat sie dann da so erzählt, die Meghan, dass sie so ungeduldig gewesen war, dass sie dann irgendwann gefragt hat, ob sie dann jetzt endlich Ja sagen dürfte und romantische Geschichte, sie haben getuschelt und gelacht und dann gab es auch noch ein Ring und dann am Ende dieses Gespräches, ne, kam dann raus, so nebenher, ja, mit Suits ist dann jetzt übrigens Schluss, weil neben Prince Harry kann es keinen anderen geben, auch keine Schauspielkarriere, weil Meghan musste jetzt quasi an den Nagel hängen, das macht man als Prinzessin so und als zukünftige. Und dann sagt sie auch noch, dass sie das überhaupt nicht schlimm findet, weil sie will jetzt ganz und gar Prinzessin sein und das heißt für die beiden vor allem, und dann wurde so richtig kitschig, dass sie ein bisschen die Welt besser machen wollen und darüber haben sie sich dann auch schon seit Anfang an ihre Beziehungen unterhalten, wie man denn die Welt besser machen kann. So, jetzt den Wirkreiz wieder runterschlucken. Der wichtige Fakt ist, sie gibt tatsächlich Suits auf und wird nie wieder Schauspielerin. Und ich finde das dramatisch und das hat mich hart traumatisiert, weil das gehört, vorletzte Woche habe ich das gehört. Ich habe es immer noch nicht verarbeitet.
Also ich muss jetzt sagen, die Fallhöhe ist für mich jetzt nicht so hoch an der Stelle. Aber es tut mir für dich persönlich tut es mir jetzt ein bisschen leid. Suits wird eingestellt dann, oder was? Mm.
Nee, die drehen weiter ohne sie. Wahrscheinlich schreiben sie raus irgendwie, aber das macht natürlich irgendwie nicht schöner.
Also es gibt gerade ganz andere Serien, die irgendwie das Problem haben, dass ihr Hauptdarsteller verloren geht und das sind viel tragischere Geschichten. Also ich finde, das ist doch hier eine Romance, das ist doch wunderschön.
Ja, du hast natürlich recht. Wenn man es jetzt irgendwie ins Verhältnis setzt, ne, du spielst auf House of Cards und Kevin Spacey genau. an, dann ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil da geht's halt auf jeden Fall weiter und da gibt's auch keine Schwierigkeiten. Da ist ja jetzt gerade tatsächlich auch rausgekommen bei House of Cards, dass wohl aller Wahrscheinlichkeit nach Robin Wright tatsächlich die alleinige Hauptrolle übernehmen wird. Und sie, das schrieb eine große Zeitschrift mit 4 Buchstaben, zumindest glaube ich gestern, sie weiß schon, wie Kevin Spacey, also der US-Präsident, den er spielt in der Serie, umgebracht werden wird. Und
Offscreen auf jeden Fall. Ne?
Ja, also ich meine, du kannst natürlich jetzt keine lange Krankheit mehr drehen, weil also klar ist, er wird auch nichts mehr nachdrehen, die haben ihn rausgeschmissen und er wird nicht mehr auf dem Set auftauchen. Ne? Ja. Und das heißt, es kann nur irgendwie sowas sein wie Flugzeugunglück, Attentat, was auch immer. Ein Attentat hätte es im Zweifel Bilder von gegeben.
Dürften die eigentlich, das ist ja total interessant, dürften die jetzt eigentlich irgendwie Archivmaterial von dem benutzen, um dann irgendwie eine neue Szene zusammenzuschneiden? Weil die haben ja durchaus auch Szenen, wo der im Flugzeug sitzt oder sowas. Und vielleicht dürften die das benutzen.
Ich kann mir vorstellen, dass schon, weil also ich glaube schon, dass du, ich glaube nicht, dass du in einem Schauspielervertrag irgendwie drinstehen hast, dass du die Szenen drehst, die dann so und so zusammengebaut werden dürfen nur. Weil ich meine, als Schauspieler weißt du ja häufig nicht mal genau, an was für einer Szene du gerade drehst und in welcher Folge das stattfindet und wie das hinterher zusammengetackert ist, so, ne? Also da macht man ja auch gerne mal einfach, wir machen jetzt irgendwie mal 10 Szenen im Weißen Haus im Oval Office und dann ist die erste Szene in der ersten Folge, die zweite in der dritten und so, ne? Also so nicht Synergie, weißt du, aus Effizienzgründen. So,
ja,
ne?
Klar, macht Sinn.
Ja.
Aber es ist schon irgendwie spannend, ne? Also dann es gibt ja genug Archivmaterial von Kevin Spacey, auch in aus 5 Staffeln House of Cards, ne?
Ja, und nicht
die
nur das.
Bestimmt einen schönen Tod hinkriegen können.
Und ja, ich meine, gelitten hat er ja auch an der einen oder anderen Stelle. Nicht nur das, sie haben ja auch, wenn ich das richtig erinnere, auch schon 2 Folgen mit ihm gedreht oder anderthalb oder sowas, ne? Also vielleicht können sie auch einfach da Material noch irgendwie, vielleicht haben sie da ja irgendwas gedreht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spannend.
Okay.
Also sie
aber Robin Wright wird dann die Präsidentin, ja?
Genau. Und es werden statt der geplanten 13, also ob sie Präsidentin wird, weiß ich nicht. Also da wäre ich sehr gespannt, wie sie das hinbiegen, so storymäßig, weil es ist ja nicht gerade normal, dass die Gattin quasi des US-Präsidenten dessen Job, also es gibt ja auch noch einen Vizepräsidenten und so weiter. Ich musste dann kurz an Designated Survivor
Moment, sie
denken.
Aber ich will jetzt nicht zu weit spoilern, aber sie war zuletzt Vizepräsidentin von ihm. Soweit ich weiß.
Du hast recht.
Das heißt, wenn er stirbt, ist sie Präsidentin.
Du hast recht.
Zumindest bis zur nächsten Wahl, glaube ich zumindest, oder?
Ja, so ist das. Das hatte ich total verdrängt. Oh, sorry für alle, die wir jetzt hier gespoilert haben. Sorry.
Wir schweifen noch ein bisschen ab. Du wolltest eigentlich noch immer ein bisschen über Meghan Markle, aber ich versuche jetzt hier ein bisschen für dich, diesen Verlust zu kompensieren. Robin Wright ist doch auch toll, oder?
Ja, natürlich. Also das ist schon okay und die ist eine coole Frau. Die hat ja auch übrigens hart verhandelt. Wusstest du, dass sie auf die Barrikaden gegangen ist, als sie erfahren hat, dass Kevin Spacey 500.000 US-Dollar pro Folge bekommt und sie nur 400.000 US-Dollar?
Ja, die wollte genauso viel, ne?
Genau. Hat sie dann auch geschafft.
Finde ich entspannt.
Ja. Kann mir vorstellen, dass die jetzt auch ein harter Hund in den Verhandlungen war, jetzt wo man Kevin Spacey ja komplett einspart quasi am Ende, ne?
Ja, genau. Ja. Dann ist sie jetzt auf jeden Fall Topverdienerin und könnte wahrscheinlich noch ein bisschen was draufschlagen, weil ansonsten wäre die Serie am Ende gewesen.
Mhm. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert und von mir aus nehme ich auch Robin Wright als Meghan Markle Ersatz, aber es ist natürlich ich glaube, dass House of Cards mit Meghan Wright gut funktionieren wird, obwohl ich schon Kevin Spacey als Figur da sehr mochte und ich es total tragisch finde, jetzt so aus meiner Serienguckperspektive, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, aber ich habe auch drüber nachgedacht und hätte jetzt, glaube ich, auch keinen Bock mehr, Kevin Spacey da in der Serie zu sehen.
Nee, ich auch nicht,
so, genau. Also gibt's auch keine Alternativen. Ich glaube, das wird schon irgendwie funktionieren. Ob Suits ohne Meghan Markle noch Sinn macht, ich weiß es nicht, aber auch das werden wir dann sehen.
Also sie ist schon die Hauptdarstellerin, weil ich denke bei Suits immer an dieses Plakat mit den 2 Typen drauf.
Es sind schon die 2 Typen am Ende und eigentlich ist es Michael, also der junge Anwalt und aber sie hat schon auch eine nicht unwichtige Rolle für Romance und so gespielt. Also das okay. Also ist ja auch schön, so ein bisschen Interaktion zwischen Menschen. Du weißt schon.
Zur Interaktion kommen wir später nochmal. Ich habe nämlich noch eine News nachzureichen, was mich sehr beschäftigt hat. Ich glaube, vorgestern war es oder vor 3 Tagen. Wir strahlen ja gerade am 24. Dezember aus. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Das haben wir total vergessen. Wir haben eben was von Besinnlichkeit gesprochen, aber es ist ja, man kann das ja auch mal hier so ein bisschen ausdrücken mit Freundlichkeit. Also wir wünschen euch wirklich alles Gute zu diesen besinnlichen Tagen.
Ja. Anfang Dezember hat die Website Inquisitor rausgefunden, dass, also die haben auf jeden Fall einen Produkteintrag von Amazon Italien gesehen. Ja? Mhm. Und da stand dann plötzlich unter dem Spiel Red Dead Redemption 2 ein Release-Termin.
Aha!
Yes. Und zwar steht da drunter, es erscheint am 30. März 2018 auf Xbox One und PlayStation 4. Und wie ich gehört habe, soll es ja sogar auch noch tatsächlich eine PC-Konvertierung noch in zur Disposition stehen. Aber ich freue mich. Ich freue mich tierisch. Hast du Red Dead Redemption 1 gespielt?
Tatsächlich nein. Nee, ich muss zu meiner Schande zugeben, tatsächlich nein.
Ganz, 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 ganz tolles Spiel. Vielleicht eines mein Lieblingsspiel überhaupt aller Zeiten.
Wow.
Weil, also es ist wirklich, wenn man es schafft, alles, was GTA gut gemacht hat, in den Wilden Westen zu übersetzen und da eben nochmal mit einem besonders guten Genre zu verbinden, dann war das einfach großartig. Red Dead Redemption 1 war ein großartiges Spiel und ich freue mich wie Bolle auf Red Dead Redemption 2. Wirklich.
Okay, ich schreibe
es nur nicht aus. Ich kann es nur leider nicht aussprechen. Red Dead Redemption.
Ist ja wurscht. Hauptsache, wir können es spielen. Ich schreibe es mir auf jeden Fall auf die Liste, auf die endlos lange Liste der Spiele, die ich unbedingt noch spielen wollte.
Gibt's aber leider nicht für Nintendo-Konsolen, soweit ich weiß, ne, sondern Xbox One und PlayStation 4 ist eben das the place to be.
Ja, das ist aber auch gar nicht so schlecht, weil meine PS4 ist sowieso so ein bisschen unterbeschäftigt in letzter Zeit.
Sehr schön.
Ja, also da kann man schon mal nochmal was tun.
Also nur das für euch alle da draußen. Freut ihr euch auch auf Red Dead Redemption 2? Also ich hoffe, ja. So.
Eine Sache, wo du eben Interaktion schon angesprochen hast und schon so ein bisschen darauf hingeleitet hast, wollte ich mit dir noch kurz besprechen, aber nur, weil ich deine Meinung hören wollte. Ich habe das heute gelesen, und zwar, dass Netflix darüber nachdenkt, Usern, also uns Zuschauern, quasi eine Art von Einfluss auf die Handlung von Serien mitzugeben, also Interaktion. Und das wurde irgendwie mit Kinderserien schon mal experimentell gemacht, so dass man so verschiedene Wendungen, also sich verschiedene Wendungen für verschiedene Wendungen entscheiden kann. Und
Kasperle, ne?
Ja, yeah, genau. Und und das Klassiker.
Na, wo ist das Krokodil?
Na, Das sind alles Ideen.
Klicke links. Und bei Hugo früher hier in Sat.1. Da wurde bei Hugo durfte man das auch schon beeinflussen immer.
War das nicht Kabel irgendwas?
Ich glaube, es war Sat.1.
Okay,
da konntest du Hugo spielen und da konntest du, aber okay, ich glaube, du meinst was anderes.
also es geht schon auch wirklich tatsächlich darum, dass du dann richtige interaktive Elemente hast, so dann auch in Erwachsenenserien. Das wollen sie zumindest ankündigen, das hat der Netflix-Produktchef Greg Peters jetzt gesagt und das wollen sie halt jetzt auch so erstmal so experimentell machen. Also wir wollen herausfinden, wie Interaktivität bei Erwachsenen funktioniert, hat er im Interview gesagt. Und sie wollen halt tatsächlich dann irgendwie auch so ein Stück weit herausfinden, ob das geil ist oder ob man tatsächlich im Wohnzimmer lieber entspannen möchte. Und ich habe mich...
Was glaubst du denn?
Genau, ich habe mich das auch gefragt. Und es gab ja so ein paar Versuche... Tatsächlich schon so von Mitmachfernsehen und ich hatte bisher immer das Gefühl, das ist immer gefloppt. Jetzt kann man natürlich überlegen, warum es gefloppt ist, weil ich glaube, die Versuche, die kamen auch häufig von der ARD. Jetzt kein öffentlich-rechtliches Bashing, aber für Serien haben sie jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht immer das geschickteste aller Händchen bewiesen in der Vergangenheit.
Also ich bitte dich, Gegen den Wind war großartig.
nichts gegen den Wind. Okay, aber auch das wird uns ja gleich noch beschäftigen, weil wir mit Dark ja auch tatsächlich eine deutsche Serie haben, die was versucht, was deutsche Serien eigentlich bisher noch nicht so richtig geschafft haben. Und deutsche Serien kommen ja halt doch relativ häufig aus den Öffentlich-Rechtlichen. Und na, es gibt schon auch gute Beispiele, aber ich habe mich dann erinnert die Verfilmung von Terror, von dem Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Das hat die ARD mal gemacht. Ich glaube sogar zwei Teile insofern, dass sie zwei Enden gedreht haben, klar, logischerweise. Also das ist die Geschichte, wenn du dich erinnerst, wo es darum geht, ob man einen Terroranschlag verhindern kann.
Flugzeug fliegt in Richtung Allianz Arena.
Genau.
Soll man das Flugzeug abschießen oder nicht?
Und das ist so die Frage, die dann auch quasi in einem Gerichtsprozess dem Zuschauer oder den Zuschauern auch in dem Theaterstück gestellt wird. Und dann gibt's auch eine Pause in dem Theaterstück und dann wird quasi ausgezählt. Die Jury entscheidet dann das auch und je nach Juryentscheidung geht dieses Theaterstück dann auch aus. Also es gibt zwei verschiedene Enden für das Theaterstück. Und
übrigens muss ich das an dieser Stelle anbringen, dass ich das total kritisiere, weil Ethik ist nicht ja oder nein. Aber gut, du wolltest auch eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich dass man dann eben quasi durch ein Zuschauervoting beeinflussen konnte, welches Ende des Films denn ausgestrahlt wurde in der
ARD. Genau. Ne? Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Erstaunlicherweise, ich habe das so am Rande mitbekommen, das wird auch hier in Köln immer noch gespielt seit gefühlten, ich weiß nicht wie viel Jahren von einem Theater und in einem Gespräch habe ich mal erfahren, dass es tatsächlich in fast allen Fällen so ist, dass der Pilot freigesprochen wird, der den Befehl verweigert hat, das Flugzeug abzuschießen. Ne? Also wo du gerade irgendwie sagst, so von wegen Ethik und so weiter, ist halt keine schwarz-weiß Entscheidung, aber viele Menschen, die dieses Stück sehen, die sehen das offensichtlich anders. Also auch darüber könnte man mal lange diskutieren, warum das so ist. Und ich habe dann mit einem Schauspieler gesprochen, der halt total überrascht war, als an einem Abend plötzlich mal es andersrum war und sich erinnern musste, wie eigentlich die Texte sind von der anderen Version, die sie dann irgendwie seit anderthalb Jahren nicht mehr gespielt haben. Aber
Ethik ist halt auch kein Ding von Mehrheitsentscheidungen. Ne? Also,
ja,
auch das wäre noch schlimmer. So, gut,
okay. Aber gut, ja, du hast recht, es ging natürlich um dieses Konzept, was die ARD dann quasi ins Fernsehen umgesetzt hat und dann konnte man abstimmen und dann wurde halt irgendwie dann Version 1 oder Version 2 gespielt und da erinnere ich mich zumindest noch dran, dass das irgendwie grandios gefloppt ist und ganz, ganz viel darüber diskutiert wurde, ob man denn sowas überhaupt braucht, weil auch, glaube ich, die Mitmachquote jetzt nicht so riesenhoch war. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, um auf deine Frage von vor 20 Minuten zu antworten, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich Serien gucke, und also ich spiele auch gerne Games und da bin ich gerne mit drin und dann will ich gerne natürlich auch beteiligt sein und will aktiv sein und will nachdenken und handeln und so. Aber wenn ich eine Serie gucke, glaube ich, will ich echt mein Hirn ausschalten, soweit das für die Story nicht nötig ist und entspannen und mich da reinversetzen und möglichst nicht aus dieser Welt rausgerissen werden und schon gar nicht dadurch, dass ich irgendwas tun soll.
Ja, gut, aber also ich habe auch mal, ich glaube, es war sogar dieses Jahr, es zählt nicht zu meinen Top-Games, aber ich habe auch dieses Jahr so ein Telltale-Game zum ersten Mal gespielt. Kennst du das?
Telltale, nee.
Telltale ist
Telltale,
so eine Firma.
Telltale, alles klar.
Telltale, genau. So eine Firma, die jetzt so Games zu großen Marken öfter macht. Also ich habe da das Game of Thrones Spiel gespielt. Es gibt aber auch, glaube ich, zu Walking Dead 1 und was auch immer. Ne? Und da geht's quasi darum, dass du eine weitere Geschichte aus dieser Welt erzählt bekommst und an bestimmten Stellen, also mit bestimmten Charakteren, die eben auch in den Serien eine Rolle spielen, aber an bestimmten Stellen kannst du eben die Handlung beeinflussen und kannst dich dafür entscheiden, jemanden zu töten oder an irgendeiner Stelle zu lügen oder wie auch immer. Also im Prinzip bekommst du aber einen Film, ne? Also du musst nicht viel agieren in dem Ding, sondern nur an bestimmten Stellen Entscheidungen treffen. Und damit würde Netflix ja so ein bisschen die Grenze zwischen Film und Computerspiel so ein bisschen sprengen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht tun können. Also die werden ja nicht komplett einstellen, dass es irgendwie lineare Serien gibt, die eine bestimmte Stimmung haben. Aber das durchaus als Alternativangebot auch ein, zwei Angebote reinzunehmen, die eben sowas machen, ne, fände ich gar nicht so schlecht, weil also die Abspielgeräte für Netflix sind ja alle dazu in der Lage. Also du kannst ja auf einem, also ich spiele zum Beispiel hier Netflix meistens mit der PlayStation 4 ab oder mit so einem Fire TV Stick. Ne?
Ja, und im Zweifel brauchst du ja auch nicht viel an Controllern. Also du kannst ja, wenn es nur um Entscheidungen geht, dann kannst du ja im Prinzip mit einer Fernbedienung irgendwie navigieren. So.
Ja, ne? Genau, eben, ja. Genau. Und das wird ja wohl hin, das werden sie wohl hinbekommen. Also ich fände es ganz schön, wenn sie das mal ausprobieren würden, weil ich das durchaus, also wenn es eine gute Geschichte ist, dann finde ich auch durchaus schön, wenn ich mir mal wünschen kann, wie es denn weitergeht.
Ja, das bildet so ein bisschen so die Schnittstelle zu dem, was Sony ja schon seit ein paar Jahren, also fast Jahrzehnten, probiert, irgendwie angefangen mit Heavy Rain damals, so, ne, also das sind
ja, genau.
Ne, sind ja im Prinzip auch so Spielfilme mit kleinen Interaktionsradien, ja.
Ja, das ist, passt auch vielleicht zu dem Thema, was wir später noch besprechen möchten, nämlich so ein bisschen Abenteuerspiele, beziehungsweise auch Open-World-Spiele, weil ganz oft ist da ja, wird da ja mittlerweile eine sehr, sehr filmische Story erzählt, ne? Vor allen Dingen in den beiden Spielen, die ich dir gerne mal heute ein bisschen näher bringen möchte, und das ist ja, das ist ja im Prinzip ein Film mit ganz viel Interaktion.
Und das ist ja so ein bisschen auch ein Stück weit das Spannende, aber wir reden da ja gleich noch ausführlich drüber, dass du halt da tatsächlich so ein bisschen die Dramaturgie aufgibst, die bei so Spielen, die Heavy Rain jetzt nachgefolgt sind, ja immer noch da ist. Also du gehst an einen Punkt, du triffst eine Entscheidung und die hat einen Einfluss auf den Verlauf und dann gehst du an einen Punkt und so. Und bei Open World hast du ja eher, also du hast ja viel mehr freie Handlungsmöglichkeiten und damit ja auch quasi deine eigene Dramaturgie, die du dir selber strickst, so, ne?
Ja, genau, aber da hast du es eben auch so, dass bestimmte Entscheidungen, die du triffst, auf wieder andere Bereiche einen Einfluss haben.
Mm, ja, stimmt
und
schon.
Und in einem richtig guten Open-World-Spiel, ich erwarte das zum Beispiel von Red Dead Redemption 2, um da nochmal drauf zurückzukommen, haben auch Sachen, die du quasi am einen Ende der Welt machst, Auswirkungen auf das andere Ende der Welt. Beispielsweise, wenn du in Red Dead Redemption 2 den Zug überfällst, dass er dann auch im Bahnhof im übernächsten Dorf eben nicht ankommt und die dementsprechend vielleicht so ein bisschen von außen abgeschnitten sind und keine Nahrungsmittel mehr haben und sowas. Ne? Mhm. Also, dass du eine Open World einfach auch erfahrbar machst durch deine eigenen Entscheidungen. Das ist natürlich so eine Zukunft des Computerspiels, die ich gerne hätte.
Mhm.
Und dementsprechend, ja, ich möchte gerne ganz viel Interaktion in ganz viel guter Geschichte haben. Das wäre so mein Traum.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem kleinen zweiten Block, über den wir sprechen wollten. Vielleicht noch, weil du eben auch ein Release-Date rausgehauen hast, noch kurz die Info für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das nächste Zelda-DLC ist da, Ballade der Recken. Und da wollte ich eigentlich nur mal kurz mit dir sprechen, da ich ja so ein bisschen aus der Nintendo-Richtung komme und viel Konsole gespielt habe und auch viel Nintendo-Konsolen gespielt habe, bin ich mit dieser DLC-Welt noch nicht so richtig vertraut und weiß gerade noch nicht so richtig genau, was ich davon halten soll, weil bisher war Zelda immer so ein Komplettpaket und du hast da jetzt auch nicht wenig Geld für, ich glaube 60 Tacken kostet das Game so und kriegst natürlich da schon auch ein großes Paket für, aber so dieses Gefühl von du kriegst nicht alles, wenn du jetzt nicht nochmal 20 Euro ausgibst, das bleibt bei mir irgendwie hängen.
Ja, und das ist ein großes Problem, was wir ja auch hier bei Control Alt Regeek schon mal besprochen haben mit den Lootboxen und sowas. Ne?
Mhm.
Das ist ein großes Problem, dass du die Spiele heute nicht mehr so richtig ausgeliefert bekommst als Gesamtpaket, was dann auch wirklich fertig ist.
Mhm.
Also ich habe in jedem einzelnen Spiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe, ich das Gefühl gehabt, dass ich mit ein bisschen Geld noch ein bisschen mehr erreichen könnte.
Mhm.
Und das stört mich. Also ich will das nicht. Ne? Dann bezahle ich lieber als Kaufpreis für das Spiel halt statt 50 Euro 70 Euro. Dafür habe ich auch das komplette Spiel. So, ja, das hätte ich gerne.
Und vor allen Dingen das Gefühl, also mir geht's halt auch so ein bisschen um dieses Gefühl von, ich spiele jetzt was irgendwie noch nicht fertig ist. Also ich will auch irgendwie, wenn ich jetzt Zelda durchhabe, das Gefühl haben, ich habe es durchgespielt so und nicht, ja, da kommen jetzt noch irgendwie 30 DLCs und dann erst irgendwie geht die Geschichte zu Ende. So.
Wobei ich glaube, ich bin bei DLCs, finde ich es nicht ganz so schlimm. Also ich finde, DLCs sind halt, die Story ist ja meistens durch das Hauptspiel schon abgeschlossen und ein DLC ist quasi nochmal ein kleines Abenteuer in dieser Welt. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil das ist im Prinzip nur, okay, du willst noch ein bisschen mehr, dann geben wir dir noch ein bisschen mehr. So. Also das ist ja wahrscheinlich ein DLC zu Breath of the Wild, oder?
Ja, genau.
Genau.
Ja klar, ich meine, du hast im Prinzip schon recht, also wenn es darum geht, dass du halt irgendwie wie Fähigkeiten hast oder irgendwas dir quasi erkaufen musst, womit du weiter im Spiel kommen könntest, als du es ohne das Erkaufte kommen würdest oder könntest oder langsamer
das
oder so.
Das ist ganz schlimm, ganz schlimm.
Das würde ich auch sagen, nervt auf jeden Fall deutlich mehr, ja.
Also ich habe mich damals beispielsweise gefreut, als für Red Dead Redemption 1 hier die Erweiterung rauskam, die war leider nicht ganz so gut, da ging es um Zombies. Weiß nicht genau warum, die hätten auch eine andere Story noch aus dieser Welt sonst erzählen können, wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, wurde aber trotzdem auch sehr gefeiert. Und als hier die Erweiterung für GTA 4 rauskam,
mhm,
das fand ich richtig super. Die hieß The Lost and Damned, da spieltest du so jemanden aus einem Motorradclub. Das war richtig cool. Also, weil ich bin jemand, der gerne Story spielt und nicht so gerne diese Online-Geschichten macht.
Irgendwie. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen tatsächlich, auch wenn wir uns vielleicht damit jetzt keine Freunde machen, aber naja gut.
Genau.
Oder nicht nur.
Aber genau das ist im Prinzip die super Überleitung für den nächsten Block, denn wir haben so ein bisschen ja überlegt, über welche Spiele wir denn sprechen könnten.
Mhm.
Und wir haben vielleicht dann doch eine Art Gemeinsamkeit gefunden, weil du bist halt seit jeher so mehr der Nintendo-Mensch.
Ja, voll.
Und meine letzte Nintendo-Konsole, die ich hatte, ist der Game Boy. Und zwar diese alte graue.
Oh Gott, 1993.
Ich glaube, das letzte Spiel, was ich da gespielt habe, war DuckTales. Das war auch wirklich ganz gut.
Oh, da erinnere ich mich dran. Das fand ich so semi-gut. Aber gut.
Genau, aber es ist halt auch 700 Jahre her.
Ja.
Super Mario World 2 war noch auch, das war richtig gut. Hier, 6 Golden Coins.
Das, ja, das war tatsächlich, also es war ungewöhnlich vom Spieledesign für ein Super Mario, aber es hat tatsächlich bei mir auch gut funktioniert.
Aber damit ist im Prinzip meine Nintendo-Zeit so ein bisschen zu Ende.
Mhm.
Ja, doch, ich habe irgendwann mal noch mehr im Studium mir noch mal ein Super Nintendo geholt, aber mehr so aus Retro-Gründen und nicht wirklich, weil ich da am Ball bleiben wollte.
Ja, und weil du mit deinem WG-Kumpan Mario Kart zocken wolltest.
Genau, Mario Kart und hier auch ein bisschen, was war denn noch so? F-Zero fand ich super.
Ja, voll gut.
F-Zero fand ich super.
Geht heute auch noch.
Genau, aber gut. Du bist dabei geblieben, du hast jede einzelne Nintendo-Konsole gehabt, ne?
Ja, ich also
bist weiterhin bist Mitglied im Nintendo-Club.
Ich habe eine Clubkarte immer am Mann. Na, ja, ich habe so ein paar Iterationen von diesen ganzen Gameboy-Geschichten ausgelassen und 3DS, DS, irgendwas. Also ich habe ein 3DS XL oder sowas und da gab es ja irgendwie 2 Milliarden Versionen. Aber, und ich habe tatsächlich die Wii U ausgelassen aus Gründen. Weil es lange Zeit einfach kein Spiel gab, was mich so richtig, richtig, richtig getriggert hat. Oder
gab es da überhaupt Spiele für? Ich kann mich nur daran erinnern, dass es irgendwann Zombie U gab.
Ja, Zombie U gab es auf jeden Fall. Es gab schon ein paar Spiele, die man, wo man hätte, auch hätte überlegen können, ob man die Konsole kauft. Aber für mich ist tatsächlich immer so ein Zelda ein ziemlich großer Selling Point. Und Breath of the Wild, was ich übrigens nicht aussprechen kann, wurde ja ungefähr 200 Mal verschoben und dann war halt irgendwann klar, das landet auch zum Release-Date auch auf der neuen Konsole und spätestens da war halt für mich klar, eigentlich brauche ich die Wii U dann nicht mehr. Aber ansonsten hast du recht, bin ich da recht treu unterwegs gewesen und habe immer auch noch große Freude.
So, du musst mich jetzt ein bisschen in die Zelda-Welt mal einführen. Ich glaube, ich habe es jetzt schon falsch ausgesprochen, ne? Zelda.
Zelda.
Denn ich habe tatsächlich in einer WG hatte mal jemand eine N64 und da habe ich Ocarina of Time gespielt.
Großartig.
Das hat mir auch sehr gefallen.
Ja.
War ein sehr schönes Spiel. War allerdings zu einer Zeit, als ich auch World of Warcraft gespielt habe und da war es im Zusammenhang natürlich ein bisschen lame, weil du halt viel, viel weniger Möglichkeiten in Ocarina of Time hattest. Aber das war so die einzige Begegnung mit Zelda und dementsprechend muss ich mir ein bisschen erklären, worum geht's denn eigentlich?
Ja, und tatsächlich auch da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was so Möglichkeiten angeht, weil bisher war ich immer Freund der Zelda-Spiele auch, weil sie so ein relativ definiertes Setting immer mitbringen. Ne? Also du weißt immer relativ grob, was du machen musst. Also es geht in der Regel um den Untergang des Königreiches Hyrule oder irgendwie irgendwas in der Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Also die Story ist immer relativ ähnlich in verschiedensten Versionen erzählt oder auch in verschiedensten Zeitphasen erzählt. Ich bin ja jetzt auch jetzt für Zeitstrahle, was Zelda angeht, jetzt nicht so der Experte. Also seht's mir nach, wenn ich da jetzt irgendwas durcheinander werfe. Aber im Prinzip geht's im Zweifel immer darum, das Königreich Hyrule oder eins der Vorläufer oder Nachfolgerkönigreiche zu befreien vom bösen Ganon in der Regel. Und im Zweifel ist dann auch noch Prinzessin Zelda gekidnappt worden von selbigen. Oder sonst irgendwie unter die Räder gekommen. Und die muss man dann am besten auch noch mitretten. Also das ist im Prinzip der Plot, der jetzt nicht weiter spannend ist, wenn man ehrlich ist, aber der ausreicht, um dieses Spiel aufzuspannen. Und meistens geht es dann halt darum, irgendwelche Artefakte zusammenzusammeln, die dann dir irgendeine Kraft geben, mit der du dann in das Oberboss-Schloss, also sehr klassisch, in das Oberboss-Schloss rein kannst so und dann im Bossfight dann Zelda wieder an dich bringst. So in der, also im Prinzip ist die Geschichte vom ersten Zelda damals auf dem NES relativ konstant ähnlich geblieben, natürlich dann immer ausgeschmückter und ein bisschen fantasievoller und mehr Storyline und kleine Nebenplots und so ein Kram, aber im Prinzip ist es das, worum es geht und dann läufst du halt durch eine vordefinierte Welt und klapperst eigentlich die meiste Zeit oder den meisten Teilen linear verschiedene Tempel ab und gehst durch Dörfer, kriegst verschiedene Skills, die dich weiterbringen und kriegst dann in den Tempeln dann auch neben dem Artefakt meistens noch einen Zusatzskill, der dann ermöglicht, erstens den nächsten Tempel überhaupt zu erreichen, weil meistens immer irgendwie was davor gebaut ist und da sind wir schon mal im Stichwort Open World, oder den Tempel dann am Ende auch zu schaffen, weil der Endboss dann halt irgendwie mit diesem neuen Skill erlegt werden muss. So. Also Spielprinzip relativ simpel, aber es ist halt Nintendo-like, spielerisch so unfassbar gut umgesetzt. Es macht halt so viel Spaß, also gerade die neueren Teile zu spielen, die sind so gut abgestimmt, die lassen sich so gut steuern, die haben so ein gutes, ausgeleveltes Motivationsverhalten, die haben kreative Ideen, die haben kreative, nicht zu bescheuerte oder unlogische, aber auch nicht zu leichte Rätsel, und das hat für mich Zelda immer ausgemacht. Also die gab es auch schon in verschiedensten Darreichungsformen quasi, also angefangen von sehr comichafter Grafik bis hin zu sehr ernsten Erwachsenendarstellung, und trotzdem.
Ja, wovon sprichst du jetzt hier? Also du sprichst von Ocarina of Time, einer sehr comichaften Darstellung, und sehr ernst war A Link to the Past, oder?
Das war auf jeden Fall eins der ernsteren, oder jetzt auch Breath of the Wild ist vielleicht auch so mit einer der ernsthaftesten Link-Darstellungen. Also Link ist ja der Protagonist von dieser ganzen Geschichte. Ne? Es gab noch eine ganze Comic-Geschichte auf dem GameCube. Wie hieß denn das noch gleich? Na, das war auf jeden Fall tatsächlich so ganz comic-mäßig gezeichnet. Da gab es auch viel Hate für tatsächlich. Ich fand das aber eigentlich ganz geil. Wind Waker, so hieß es. Wind Waker, ich fand das eigentlich ganz geil, weil es sehr konsistent in diesem Comic-Style irgendwie war. Und ich, egal, das wollte ich halt am Anfang sagen, egal in welchen dieser Zeldas du dich bewegst, und auch auf dem Game Boy gab's verschiedenste Versionen, du fühlst dich halt trotzdem immer relativ schnell zu Hause in diesem Spielprinzip, auch wenn das kontinuierlich erweitert worden ist. Und das ist für mich wirklich eine Stärke. Also Innovationskraft in einem Spiel plus dieses totale Retro-Zuhause-Gefühl, das schafft Nintendo bis jetzt zur letzten Version, die vielleicht die radikalste Neuerung aller Zelda-Teile überhaupt ist.
Jetzt hatte ich bei Zelda so immer ein bisschen das Gefühl, es ging ganz viel um Rätsel, aber diese Kampfteile haben mich dann ganz oft genervt irgendwie, weil du hattest nicht so das, was ich gerne mag, sondern nämlich so ein Stealth-Mode, sondern du musstest einfach deine Gegner irgendwie abkämpfen so.
Mhm. Ja, da ist schon was dran, aber das hat ja auch durchaus mit einer gewissen Taktik zu tun. Also ich weiß, da gibt's auch oder gab's früher dann immer so irgendwie meiner Gamer-Community zu Hause so den Fight zwischen den Leuten, die irgendwie Final Fantasy geil fanden und halt ein Rollenspiel-Kampfsystem haben wollten, und den Leuten, die Zelda geil fanden und die dieses Rollenspiel-Kampfsystem voll genervt hat. Und die anderen haben irgendwie gesagt so, ja, das ist halt total plump bei Zelda, da muss ja irgendwie nichts machen außer draufkloppen, und das war in den ersten Spielen schon auch durchaus so, wobei du schon auch eine gewisse Taktik schon brauchst, aber die Taktik ist mit der Zeit wichtiger geworden. Also die Gegner sind intelligenter geworden, die Möglichkeiten, verschiedenste Waffen und Moves einzusetzen, sind sehr viel vielfältiger geworden. Also Link kann einfach mittlerweile eine ganze Menge mehr so an Moves, die man mit ihm machen kann. Und das ist schon komplexer geworden. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich will mehr in Richtung Rollenspiel gehen, oder ich will irgendwie mehr das Shooter-Gefühl haben von Verletzlichkeit und Taktik, das hast du bei einem Zelda jetzt nicht so stark.
Ist Zelda Breath of the Wild dein Lieblingsspiel aller Zeiten?
Das ist eine schwierige Kiste, aber ich finde tatsächlich, dass Breath of the Wild, boah, ist das schwierig, extrem viel richtig macht und extrem viel Innovationskraft hat für ein Zelda. Und trotzdem, du noch immer, das ist das, was ich ja eben so betont habe, immer noch das Gefühl hast, du bist in so einem Zelda zu Hause. Ich bin jetzt nicht der große Open-World-Spieler. Du hast ja eben schon gesagt, ich bin eher so in der Nintendo-Geschichte unterwegs gewesen, deswegen war das für mich echt eine relativ neue Erfahrung, in so eine Welt reingeworfen zu werden, ohne grob eine Ahnung zu haben, was ich jetzt eigentlich mache. Also du kannst da, es sieht erstmal alles wunderschön aus. Du läufst durch diese Graslandschaften und es ist so ein bisschen hier und da so ein bisschen verfallen, ruinig, und auf der anderen Seite wunderschön, Bäume und grün, und du fühlst dich also gegen mir zumindest so, du fühlst dich total wohl, wenn du da so durchläufst, solange da jetzt nicht irgendwie irgendwas Ernstes passiert. Du hast einen Tag- und Nachtwechsel, der total schön aussieht. Du hast nette Charaktere oder schwierige oder interessante, auf die du triffst. Aber so dieses Gefühl von, ich laufe jetzt einfach mal irgendwo rum und habe eigentlich keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe und was ich jetzt eigentlich als Erstes machen soll, das war tatsächlich schon ein bisschen neu für mich. Und das fand ich auch, nachdem ich halt, was Zelda zumindest angeht, die letzten Jahrzehnte immer schön in die Hand genommen wurde.
aber das erstmal ungewöhnlich. Ja, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch auch nicht. Also Ocarina of Time hatte doch schon die Open World. Ich erinnere mich da, dass ich ewige Wege irgendwie von dem Startpunkt, auf dem ich da erwacht bin, bis hin zu dieser ersten Farm laufen musste, wo ich dann irgendwann auch diese Ocarina gefunden habe. Und da konnte ich dann noch links in die Berge rein, aber musste auch nicht, konnte direkt zur Farm laufen und sowas. Das war doch total Open World.
Das sehe ich anders tatsächlich, weil du hast recht, die Welt, die war schon auch jetzt nicht so total klein und relativ, ja, sie hat sich relativ frei angefühlt, aber es war tatsächlich immer noch so wie in diesen ganzen anderen Zelda-Teilen, dass du quasi schon das Gefühl hattest von einer Weltkarte und weißt ungefähr, wie groß sie ist, aber du konntest halt nicht überall hingehen. Was bei Ocarina of Time und auch später schon so ein bisschen mehr passiert ist, dass du unterwegs auf den Wegen irgendwo hin schon so mehr Zwischensequenzen hattest. Also du konntest irgendwelche Geschichten machen oder irgendwie eine kleine Mission lösen, für irgendwen irgendeinen Huhn suchen oder dir das Pferd besorgen oder so. Also du hast dann schon so im Prinzip die Wahlmöglichkeit gehabt zwischen ich gehe jetzt irgendwie zum nächsten Level oder suche mir das nächste Level raus oder ich quatsche erstmal mit den Leuten im Dorf und guck mal, was die noch irgendwie so von mir wollen oder so. Aber du hast auf der anderen Seite halt auch immer ganz klar im wahrsten Sinne des Wortes Steine im Weg gehabt. Also jetzt zum Beispiel in die Berge reiten, das ging halt nicht immer. Also da waren halt, die waren halt versperrt und da kommst du erst lang, wenn du eine Bombe hast. So. Und das ist so dieses klassische Zelda-Prinzip, dass du zwar eine große Karte hast, aber an gewissen Stellen irgendwo nicht weiterkommst. Und das.
Aber ich würde das an der Stelle trotzdem als Open World bezeichnen, weil das ist ja bei ganz vielen Spielen so, ne? Das ist selbst bei diesen MMORPGs, wie eben World of Warcraft so, dass du, da kannst du überall hingehen, aber wenn du in bestimmte Gegenden mit einem niedrigen Level gehst, wirst du halt sofort umgehauen. Das heißt, da hast du auch keine große Chance zu überleben. Und wenn ich jetzt gleich über Tomb Raider zum Beispiel spreche, dann wird das als Open-World-Spiel beschrieben, aber auch da habe ich klare Instanzen, in die ich erstmal durch die ich erstmal ein paar Aufgaben erfüllen muss, um dann in die nächste Instanz reingehen zu können. Dann kann ich aber wieder zurückgehen und das zeichnet ja auch Zelda aus, dass ich eben immer wieder zurückgehen kann, komplett. Ja, dementsprechend würde ich sagen, es ist eine Open World, die sich halt mit und mit erweitert. Bei GTA war es doch irgendwann auch so, dass du irgendwie eine Insel hattest und da waren lange die Brücken dicht und irgendwann wurden die Brücken geöffnet und dann konntest du auf die andere Insel auch noch rüber. Also das sind alles Open World Spiele, die sich halt aber mit und mit erweitern. Mit
aber der Story. Ich finde tatsächlich, dass Zelda das sehr linear gemacht hat in der Vergangenheit und dass du jetzt halt einfach überhaupt keine Vorgabe. Klar, ich meine, du hast am Anfang einen Task, den du erfüllen musst, damit du halt irgendwie weiterkommst. Da kannst du natürlich auch sagen, das hat was mit Linearität zu tun, aber ich finde, dass die anderen Teile dich deutlich mehr an die Hand genommen haben, weil am Ende ist es egal, was du tust. Also klar, du musst irgendwelche Missionen erfüllen, um irgendwann vorwärts zu kommen in deinem Ziel, diese Welt zu befreien. So, aber es sagt dir keiner, geh zuerst in den Tempel oder geh zuerst in den Tempel. Du kannst tatsächlich ganz am Anfang, ich glaube, es sind 3 Tempel, die begehbar sind und du kannst wählen, welchen auch immer du machst so, und das finde ich tatsächlich schon so ein bisschen neu. Und was hinzukommt, ist halt auch einfach die schiere Größe der Map. Ich habe da ein lustiges GIF gefunden im Netz, was verschiedene Zelda-Teile miteinander vergleicht, was die Kartengröße angeht. Also zum Beispiel Ocarina of Time und dann wird Twilight Princess drüber gelegt, was schon viel größer ist so. Und dann wird als
Twilight Princess war von der Wii?
Genau, und da wird quasi Skyrim drüber gelegt, was schon deutlich größer ist, also deutlich, deutlich, deutlich größer. Und da drüber kommt dann die Breath of the Wild Karte, die halt auch nochmal viel größer ist als Skyrim. So, also es ist halt auch einfach ein riesiges Areal, was es auch so in Zelda noch nie gegeben hat. Alles, was davor gewesen ist, also auch dann Ocarina of Time gereihte, ist ein Witz dagegen.
Mhm. Wie gesagt, ich würde es trotzdem Open World nennen. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich Tomb Raider eben auch Open World nennen würde. Und das ist noch viel linearer wahrscheinlich als Breath of the Wild. Mhm. Aber du würdest schon sagen, Breath of the Wild ist so dein Spiel 2017?
Es ist auf jeden Fall eins der Spiele 2017. Tatsächlich macht Nintendo es mir dann nicht so ganz so einfach. Wir reden ja dann gleich auch noch mal ein bisschen über die Spiele, die ich so mitgebracht habe. Also ja, um's klar zu machen, Mario Odyssey ist schon einfach eins der perfektesten Spiele, die Nintendo je gemacht hat. Also perfekter kann man ein Spiel eigentlich nicht machen. Und das macht schon schwer, aber so eine Tiefe von Zelda erreicht Mario natürlich nicht. Deswegen würde ich schon sagen, also Zelda ist schon das fetteste Spiel 2017 für mich.
Das ist schön. Absolute Empfehlung an der Stelle wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut.
Sehr schön. Ich würde vielleicht mal über Tomb Raider jetzt sprechen.
Gerne.
Und zwar Rise of the Tomb Raider. Das war das 11. Spiel der Tomb Raider-Reihe und ist tatsächlich schon 2016 erschienen. Das heißt, richtig olle Kamelle hier. Aber
es wird trotzdem noch in ganz vielen Bestenlisten unter den Spielen des Jahres 2017 gehandelt. Also so old ist die Kamelle nicht.
Ja, ich weiß gar nicht warum, aber hast du früher Tomb Raider mal gespielt?
Ja, aber das ist tatsächlich schon ewig her. Ich glaube auf der PS1 oder so.
Oh Gott.
Ja.
Ja, ich habe 1 und 2 damals gespielt. Ich glaube 3 auch noch, aber dann fing es an, mich ein bisschen zu nerven, weil das Spielprinzip immer dasselbe war und es sah auch nicht viel besser aus mit der Zeit. Das war aber, glaube ich, so 96 bis 98, irgendwie ganz früh zumindest. Mhm. Vielleicht noch gerade so in Richtung 2000er. Und dann habe ich eine ganz, ganz, ganz lange Pause gemacht und habe tatsächlich auch nicht mitbekommen, was dazwischen alles für Tomb Raiders entstanden sind. Ich habe auch gehört, dass die gar nicht so toll sein sollen.
Ich hatte auch das Gefühl, es gab zwischendurch mal eine Pause, aber wahrscheinlich war das einfach nur so, weil sie aus meiner Sicht, aus meinem Sichtfeld verschwunden sind. Also
ich glaube, es gab eine Pause von 2008 bis 2013, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah, okay.
In 2013 gab es einen Reboot, das hieß einfach nur Tomb Raider.
Mhm.
Das wurde relativ stark kritisiert. Also es war unglaublich schön, ne? Also es war eben für die Next-Gen-Konsolen, die damaligen Next-Gen-Konsolen eben, war noch für die PS3, aber auch für die PS4 eben schon erschienen und für die Xbox 360. Ich glaube auch schon für die Xbox One, das weiß ich aber nicht genau. Ja, obwohl, wahrscheinlich eher nicht.
Mhm.
Aber das wurde damals relativ stark kritisiert, weil es nicht besonders rätsellastig war, weil es von es ging um eine junge Lara Croft, die eben auch noch viel erfahren musste, noch nicht so viel konnte, aber dann vor allen Dingen sich durch Gegnerhorden geschossen hat und es muss sehr, sehr actionlastig gewesen sein.
Mhm.
Das schreckt mich weiterhin ein bisschen ab, das zu spielen, obwohl ich dann eben, wie gesagt, Rise of the Tomb Raider gespielt habe und es großartig fand. Das wird allerdings, wie du gesagt hast, wird auch ziemlich gehypt. Story ist erstmal, dieses Mal erkundet Lara quasi sie erkundet die sibirische Wildnis.
Mhm.
Sie ist in Russland und stürzt ganz am Anfang des Spiels von einer hohen Felsklippe ab und kann sich gerade noch eben irgendwie runterhangeln und retten und kommt dann eben in so eine sibirische Wildnis, wo dann aber auch eine Security-Firma ihr Unwesen treibt, die, das ist im Prinzip eine Privatarmee, die da rumläuft. Ne? Und sie ist auf der Suche nach der sagenumwogenen Stadt Kitesh.
Aha.
Keine Ahnung, was das ist, aber man erfährt es mit der Zeit. Ne?
Ich wollte gerade sagen, du hast sie noch nicht gefunden, offensichtlich.
Doch, ich hab sie gefunden. Mhm. Ich habe das Spiel durchgespielt, also diese Reise könnte auf jeden Fall kaum abwechslungsreicher sein, würde ich sagen.
Mhm.
Sie führt dann von diesen schneeverwehten Gipfeln, die habe ich eben angesprochen, dann kommen plötzlich irgendwelche lauschig grünen Täler mitten in Russland, weil da eben so Biotope quasi geschaffen worden sind. Dann gibt es so ein paar Sowjetruinen, die dann untersucht werden müssen. Die sind alle zweckentfremdet worden, weil die Sowjets eben mittlerweile weg sind und dafür ist diese Organisation Trinity da. Das hat alles auch mit ein bisschen mit Laras Familie zu tun, wo irgendwie ihre Ziehmutter eine Rolle spielt, die irgendwie böse geworden ist. Also das klingt alles nicht nur nach Abenteuer, das spielt sich auch total so.
Und ne? Komplexe Story auf jeden Fall.
Total komplexe Story. Nicht immer total tiefgründig, die ist auch an bestimmten Stellen relativ flach, aber wie es bei Lara Croft üblich ist, geht es dann irgendwann auch ins Fantastische und ins Mystische so ein bisschen rein und mit Kulturen von unsterblichen Menschen, die unter der Erde sich irgendwie eine Zuflucht gebaut haben und so weiter. Also es ist wirklich, das ist ein Indiana Jones Film. Mhm. Nur, dass du halt Indiana Jones in Form von Lara Croft, die auch ungleich sympathischer ist als Indiana Jones, spielen kannst. Und das ist halt großartig, ne? Also du hast ein bisschen weniger Humor als Indiana Jones, und aber du hast natürlich, also du hast so viele Klischees, dass Spielberg wahrscheinlich das selbst peinlich gewesen wäre. Aber das ist auch okay, ne? Also du hast ganz wenige wirklich Ballereinlagen, wo du irgendwie dich rund um total viele Gegner abschießen musst, mhm. sondern du kannst ganz viel auch einfach lösen, indem du dich anschleichst und teilweise auch an Leuten vorbeischleichst, einfach ohne die überhaupt anzugreifen. Mhm. Ne? Oder dich über irgendwelche Klippen hangelst oder irgendwelche Masten hangelst. Es geht um Erkunden, es geht um Gräber und Höhlen, ganz wie der Name schon sagt. Also es wird wirklich wieder in Richtung der ersten Tomb Raiders gegangen, und es geht darum, gerade bei diesen Gräbern und Höhlen irgendwelche Rätsel zu lösen. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist und da fand ich eben diesen Open-World-Charakter besonders schön, weil ich diese lineare Story, die hat mir so gut gefallen, dass ich da wirklich die ganze Zeit Lust hatte, die weiterzuspielen und links und rechts überhaupt nicht zu beachten, was da denn noch alles lag. Mhm. Nur, dann war halt irgendwie nach 30 Stunden ungefähr, war die Story vorbei. Aha. Und dann denkst du, ach, aber ich möchte nicht aus dieser Welt raus, weil das ist so großartig. Ich möchte das alles weiter erkunden. Und dann hat halt die Open World nochmal ihre gesamte Qualität ausgespielt, weil ich dann sagen konnte, okay, dann gehe ich jetzt nochmal überall hin und mache all die Quests, die ich eben an der Seite liegen lassen habe. Und mhm. durchsuche die ganzen Gräber und finde Münzen, und da kannst du unfassbar viele Sachen. Also ich bin immer noch nicht fertig, glaube ich. Mittlerweile habe ich allerdings gesagt, okay, jetzt reicht's auch langsam.
Ne? Ja, motiviert aber dich das dann tatsächlich noch? Also wenn du irgendwie weißt, eigentlich geht's ja um nichts mehr?
Total, total. Also ich möchte dann auch, also das ist natürlich so hier Skinner, ne, und Belohnungssystem des Menschen und sowas. Mhm. Da wird halt angezeigt, okay, du kannst auf dieser Map irgendwie 10 Münzen finden. So. Und dann gebe ich halt nicht auf, bis ich diese 10 Münzen gefunden habe. Ne, so.
Ja, klar.
Und die ganzen Gräber durchsucht, weil die Gräber sind eigentlich das richtige Highlight des Spiels. Ne? Dann hast du da an den Gräbern irgendwelche Rätsel, die wirklich so sind wie im alten Teil, nur halt noch ein bisschen schlauer und sieht wunderschön aus. Ne? Also, dass du dann irgendwie von Plattform zu Plattform springen musst, und bei bestimmten Plattformen dreht sich dann aber eine Statue und haut dich mit einer riesigen Axt kaputt oder sowas. Ne? Also, großartig. Großartiges Spiel, das mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Und für mich eines der absoluten Highlights der letzten Jahre.
Hm? Schreibe ich mir auf die Liste. Was mich gerade noch interessieren würde, wo du gerade den Indiana Jones Vergleich gebracht hast und gesagt hast, Lara ist viel sympathischer. Was ich ja von Anfang an feiere bei der Serie ist, dass eine weibliche Hauptfigur die Heldin ist. Was ich von Anfang an kritisch fand, ist, dass die Hauptfigur am Anfang zumindest sexistisch sehr überzeichnet war. So, ne?
Ja, gar also, nicht mehr. Gar nicht mehr jetzt. Sie hat deutlich an Oberweite verloren.
Ja, aber das muss man so sagen, das war ja auch irgendwie, das war eigentlich was ätzend, so, ne? Also diese alte, gezeichnete Lara Croft, das war echt so, die war einem Männerklischee entsprungen.
Ja, so, für ne? mich als 16-Jährigen damals war das toll, ne? Aber ja, heute finde ich das auch ja. eher sehr, sehr, sehr kritisch. Mhm. Und ja, es ist halt jetzt wirklich so, dass du halt einen weiblichen Charakter spielst, der einfach nur ein cooler weiblicher Charakter ist und nicht ein Sexsymbol. Mhm. Ne? Darum geht's nicht mehr. Ich bin sehr gespannt auf den neuen Film, weil ich habe gesehen, Alicia Vikander spielt Lara Croft im neuen Film. Also auch das ist ein Reboot und soll sich so ein bisschen an die Optik dieser neuen beiden Teile, weil die Optik sehr gleich ist unter den neuen beiden Teilen. Mhm. Das Spielprinzip ist halt ein bisschen anders. Soll sich daran orientieren, und da freue ich mich wirklich sehr stark drauf. Also ich glaube, das wird eine richtig gute Sache.
Mhm. Wenn du gerade eben schon bei diesem Spieltrieb und Münzen sammeln und so weiter bist und ich eben schon mal das Wort Mario Odyssey gesagt habe, das ist ja tatsächlich eigentlich auch ein Open-World-Ding, auch wenn man das bei Mario jetzt gar nicht vermuten würde, ne? Aber das ist auch nicht so klassisch auf einer Karte rumlaufen, sondern du hast halt immer noch deine Welten, von denen du oder auf die du reisen kannst mit einem Luftschiff. Aber wo du das gerade mit den Münzen gesagt hast, ich spiele das gerade auch noch Mario Odyssey, und ich bin auch so jemand, der da halt gerne schnell durchrennt und gewinnen will und weiter und weiter und weiter. Und das geht dann halt auch. Du brauchst immer eine gewisse Anzahl von Monden, dann kannst du mit dem Luftschiff weiterfliegen, und dann kannst du das auch relativ schnell durchzocken. Aber da gibt's so eine Unendlichkeit von versteckten Monden und Rätseln und Mini-Quests, was ich in Mario so auch noch nie erlebt habe. Also es ist wirklich unfassbar, wie dicht und voll dieses Spiel ist. Und ich glaube, da werde ich auch noch das nächste Jahr mit verbringen, da irgendwie jeden Mond aus jeder Ecke rauszukratzen. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass das bockt. Also dass es auch motiviert. Und vor allen Dingen spätestens dann, wenn du weißt, hier, es wird dir dann irgendwann angezeigt, hier in der Welt, da fehlen halt irgendwie noch 8 Monde oder sowas. Und dann fängst du natürlich an zu suchen und willst sie alle haben, klar.
Ja, aber wenn die Welt gut ist, ne, wenn du dich gern drin bewegst, wenn die Physik einigermaßen stimmt, ne, das ist bei Tomb Raider vielleicht noch so ein bisschen Kritikpunkt, dass die Steuerung teilweise ein bisschen hakelig ist. Mhm. Aber dann ist es halt auch cool, ne? Dann musst du auch nicht, dann ist diese Story natürlich noch ein Goodie obendrauf, die bei Mario wahrscheinlich noch nicht so, würde ich jetzt mal
die Story,
vermuten,
die Story
nicht
ist
so gut
bei Mario
ist, ne?
Nach wie vor eine Katastrophe, wo wir gerade irgendwie die Ecke Sexismus angestreift haben. Es geht halt immer noch darum, dass hier Bowser, der böse Prinzessin Peach, kidnappt, also wie seit 30 Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das ist Retro, aber dann geht es auch noch um Zwangshochzeit und irgendwie... Ich weiß nicht. Also ich finde, da könnte man halt, das Ding braucht halt keine komplexe Story, meiner Meinung nach. Es ist völlig egal. Also du musst halt irgendwas machen, um irgendwas zu erreichen, aber da könnte man nochmal irgendwie eine kreativere Story irgendwie. Also um es kurz zu machen, ich finde, man könnte die Story einfach sanft in dieses Jahrtausend tiefen und so ein bisschen von diesem verstaubten Image runterkommen. Weil das ist echt irgendwie, keine Ahnung. Also ich finde, es ist unnötig, dass die arme Prinzessin Peach dann am Ende auch noch zwangsverheiratet werden soll.
Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit, woher das stammt das denn? Also ist das ist ja auch nicht japanische Kultur oder sowas. Also warum passiert das denn im Jahr 2017 noch, dass da immer noch eine krass sexistische, blöde Geschichte erzählt wird?
Ja.
Ich meine, ich habe Mario auch mal gern gespielt. Ich habe es ja eben erzählt.
Ja, ja.
Hier Mario, Super Mario 1 hier und 6 Golden Coins. Ich glaube, ich habe auch noch Wario Land gespielt, das fand ich auch ganz schön irgendwie.
Ja.
Keine Ahnung, also ich verstehe es nicht.
Ich glaube, es hat ganz viel mit Retro zu tun. Ich meine, früher war das halt so, da hat man Prinzessinnen aus Burgen gerettet und im Zweifel, weiß ich nicht, wollte der böse Mann die ja auch noch irgendwie. Er kann natürlich irgendwie sagen, das ist halt irgendwie eine fiktive Märchengeschichte und in Märchen heiraten Könige halt irgendwelche Prinzessinnen und auch Bösewichte und so weiter. Also damit kannst du jetzt schon argumentieren, so, ne? Und es hat diese Retro-Komponente, es war schon immer so und vielleicht finden das dann auch irgendwie viele niedlich und es gibt vielleicht auch Dinge, über die man sich mehr aufregen kann. Vielleicht ist es auch...
Ja, aber trotzdem muss man schon sagen, also Game of Thrones zum Beispiel hat ja auch ein Mittelalter-Setting. Ne? Und bei Mario soll es ja auch irgendwie ein Mittelalter-Setting machen, ne? Sein. Ne?
Ja.
Obwohl er ist ja eigentlich ist er ja Klempner. Aber gut.
Ja, und es gibt in dem neuen, jetzt in Odyssey gibt es sogar ein Level, was in der Stadt spielt, ne, mit echten Menschen und so. Also theoretisch.
Aber mit irgendwie 20er Jahren Menschen, habe ich gehört, ne? So,
ja, es
Leute,
ist.
Leute, die so 20er Jahre Klamotten anhaben.
Ja, es ist so ein bisschen durchmischt, das ist nicht so ganz klar, weil die Taxis zum Beispiel sehen eher zeitgenössisch aus, aber Jazz spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja.
Okay. Aber wie gesagt, Game of Thrones schafft ein Mittelalter-Setting, versucht aber zumindest, also sie schaffen es auch nicht immer, aber versucht zumindest so eine relativ, dass das Frauenbild nicht komplett mittelalterlich erscheinen zu lassen. Ne?
Ja.
Und dementsprechend, das ist doch kein Problem.
So, nee, vor allen Dingen halt, also insofern finde ich es auch gar nicht mal so unwichtig, weil das Spiel ja eine relativ breite Zielgruppe erreichen soll. Also sie haben es ja auch relativ breit angelegt. Da muss man sagen, also an der Stelle kann man es auch wirklich nochmal ausdrücklich loben und das meinte ich eben mit perfektes Spiel in Bezug auf die Austariertheit, auf die Steuerung, auf ich finde auch die Grafik, über die viel gestritten wird, auch im Netz so, es fühlt sich einfach sehr perfekt an und es bietet dir einen sehr smoothen Einstieg, den irgendwie jeder hinbekommt und dann hast du halt diesen Kanal, den du spielen kannst und auch relativ einfach spielen kannst und dann geht's halt ganz breit in die Tiefe quasi, wo du dann halt auch die Leute hast, die so ein bisschen anspruchsvoller unterwegs sind, selbst bei Jump'n'Runs, so die halt ein paar mehr Skills haben, dann sich auch noch austoben können. Und deswegen trifft es halt auch sowohl ältere Spieler als auch vor allen Dingen halt auch jüngere Spieler. Und ja, so als Role Model ist die Geschichte oder Prinzessin Peach halt jetzt mal so gar nicht geeignet, ne?
Gut, Aber wie gesagt, muss ja auch nicht immer, ne? Und es kann trotzdem ein großartiges Spiel sein.
Ja.
Ich habe jetzt gehört, dass, also du musst mir das ein bisschen was drüber erzählen, dass Mario Odyssey noch ein paar Specials hat, nämlich dass es teilweise in eine 2D-Grafik übergehen kann und du wieder ein bisschen altes Mario spielen kannst.
Das ist
richtig.
Das ist halt tatsächlich einer der genialsten Einfälle. Dieses Spiel, das ist voller Kreativität und das ist, also das muss man auch wirklich einfach mal hochhalten, dass Nintendo das schafft, nach 30 Jahren das gleiche Spielprinzip immer wieder neu zu erfinden und jetzt so gut erfunden hat, dass ich fast dazu tendiere, das ist das beste 3D-Mario, was es je gab. Und ich sitze wirklich häufig lachend vor der Glotze, weil ich es halt so genial finde, was sie sich da gerade wieder aus dem Kopf gedrückt haben. So, und das ist tatsächlich einer der spannendsten Moves. Ich meine, klar, der wiederholt sich dann jetzt in den ganzen Leveln immer mal wieder, ne? Also der in jedem Level gibt es halt irgendwo so ein 2D-Ding, aber der Move ist schon geil. Also du springst im Prinzip in eine Röhre und kommst in einem 2D-Level, was an eine Wand projiziert ist, wieder raus. Also du spielst ja quasi in der Wand, zweidimensional. Mhm. Und das allein ist ja schon irgendwie eine ganz, ganz, ganz geile Geschichte. Also dann hast du wieder so ganz klassische 2D-Jump-Run-Passagen, wie man das halt aus den ersten Mario-Teilen kennt, die wir früher alle so gespielt haben. Das Verrückte ist aber, dass die Physik die gleiche ist. Also die haben es geschafft, die Physik herzustellen, so aus dem ersten Super Mario Brothers NES-Gefühl. Also du drückst den Knopf, du bewegst das Ding nach vorne irgendwie, du steuerst Mario und es fühlt sich 1:1 an wie damals auf dem NES. Auch wenn er springt, er macht genau den gleichen Move, wenn er springt. Und das finde ich schon ziemlich geil. Also das haben sie sehr gut hinbekommen.
Ja, sehr cool. Kommen denn die ganzen alten Charaktere auch wieder vor? Also hier, du hast gerade schon von Bowser und Peach gesprochen. Es gibt aber ja noch diesen kleinen Pilz und Toad, Yoshi genau. Und so.
Genau, spielen alle schon auch eine Rolle. Und das Coole ist halt, dass du durch diesen neuen Mützen-Move, also Mario wandert ja mit einer sprechenden Mütze rum, die er kennenlernt. Und
wie heißt die?
Das ist eine gute Frage. Wie heißt die denn? Auf jeden Fall ist sie nett. Ich mache eine Live-Recherche, während ich rede. Auf jeden Fall ist sie ziemlich sympathisch und hat einige Skills drauf. Ich versuche währenddessen noch herauszufinden, wie sie heißt. Heldenhafte. Cappy heißt sie. Oder Cappy, also C-A-P-P-Y geschrieben. Hat zwei so kleine Augen oben so. Und die kann man einmal schleudern, auf Gegner schleudern zum Beispiel. Und dann kann man die damit umnieten. Man kann so ein paar Bumerang-mäßig Sachen einsammeln, die irgendwo rumliegen. Und der geilste Move ist eigentlich, man kann sich damit halt in alles Mögliche verwandeln, was in dieser Welt so rumläuft. Also auch in die klassischen Gegner. Also du kannst dich zum Beispiel in so eine Kanonenkugel verwandeln. Also du schmeißt die Mütze auf so eine Kanonenkugel und dann wirst du zu dieser Kanonenkugel und kannst sie steuern. Und dann siehst du halt, auf der Kanonenkugel erscheint dann oben drauf so eine Mario-Mütze und der Mario-Schnurrbart und kannst dann halt...
Das sind auch diese alten Kanonenkugeln, die mit den Füßen, ja? Also die durch die Gegend laufen.
Nee, die fliegen, also die du so auf den Schiffen zum Beispiel, auf den Endboss-Schiffen in Super Mario 3 oder sowas die entgegenkamen so. Und das ist tatsächlich irgendwie ziemlich geil. Also du kannst dann halt auch in eine ganze Menge, also auch in diese fleischfressenden Pflanzen kannst du dich verwandeln oder in alle möglichen Gegner, die du dir so vorstellen kannst oder sogar später in ein Taxi und also das ist, da gibt's halt eine ganze Menge von sehr kreativen Möglichkeiten, die das Spiel halt irgendwie noch dichter machen und ich glaube, da geht auch eine ganze Menge, die ich noch nicht entdeckt habe so und das ist echt ein genialer Move und das wiederum fügt sich halt 1:1 und das meinte ich halt mit diesem Einstiegslevel und diesem perfekten Austariertsein, das fügt sich 1:1 in die Steuerung ein, also du hast so ein kleines Einstiegslevel, wo du so ein bisschen die Moves durchmachst und dir die so ein bisschen beigebracht werden. Und das passt einfach von Anfang an sofort rein. Und du hast die komplette alte 3D-Mario-Steuerung sofort wieder mit Doppelsprung, Dreifachsprung und so weiter. Es ist halt alles genauso wie vorher. Und dieser Cappy-Move, der fühlt sich an, als wäre er immer schon da gewesen.
Ja, also klingt für mich auf jeden Fall ziemlich super. Ich wollte dich aber jetzt gerne vielleicht noch so eine Meta-Frage stellen.
Ja.
Du hast jetzt zwei Spiele vorgestellt, die man nur auf der Switch spielen kann.
Ja, ich weiß, was jetzt kommt.
Ich habe mich, ich hatte mir mal angeguckt, was da für neue Konsolen an den Start kommen. Nintendo ist für mich immer so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, weil von der Grafik her ist es eben nicht das, was ich gerne hätte.
Aber ne? Grafik weil, ist nicht alles.
Ja, das ist mir völlig klar, dass das ein Nintendo-Fanboy jetzt sagt. Aber die Frage ist für mich auch, ich würde die Switch ja auch haben gerne, mhm. aber ich habe das Gefühl, ich bezahle extrem viel dafür, dass ich die mitnehmen kann und ich würde sie niemals mitnehmen. Weil ich würde sie, also ich spiele die nicht unterwegs. Also.
Aber Klassiker, ein Fernseher in der Bude, deine Freundin.
Ja, das ist, sowas gibt's bei uns nicht.
möchte Serie gucken und du willst zocken, so. Und dann kannst du halt die Switch einfach mitnehmen aufs nächste Sofa oder ins Bett oder was auch immer und kannst weiter zocken. Das finde ich schon irgendwie ganz geil.
Wir haben ja mehr Fernseher als Personen.
Ja, okay. Aber das wäre zum Beispiel ein Szenario, was, ich muss gerade mal überlegen, ob ich sie schon mal mitgenommen habe. Ja, tatsächlich im Urlaub hatte ich sie dabei. Im Sommerurlaub habe ich sie mitgenommen und habe am Strand gezockt. Das fand, okay. Das fand ich schon ganz geil.
Da käme jetzt noch hinzu, dass ich mir im Sommerurlaub dann immer sage, dass ich mal alles zu Hause lasse, worauf ich zocken kann.
Ach, aber
ja, ich weiß. Aber keine Ahnung. Also
ja, das
mich stört das, weil ich mittlerweile kein Handheld-Freund mehr bin. Irgendwie, ich habe keine Lust, dieses Gerät die ganze Zeit dabei zu haben. So und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich bezahle für etwas, was ich nicht brauche. Also ich werde diese Konsole. Ich hätte sie irgendwie gerne, weil ich gerne gerade genau diese beiden Spiele spielen möchte und vielleicht noch Mario Kart, das ja irgendwie auch neu rausgekommen ist, ne?
Ja, genau.
Und ja auch ganz gut sein soll, habe ich gehört.
Ja, ich hab's nicht, aber ich habe auch nur Gutes gehört bisher. Ja. Ich glaube, es ist auch eine leise, seichte Evolution quasi. Also es ist jetzt irgendwie, sie haben nicht so super viel am Spielprinzip geändert.
Genau. Und es soll ja offensichtlich auch für Switch bestimmte Spiele geben, die es für andere Konsolen eben auch gibt. Also keine Nintendo-Spiele, sondern eben auch Konami-Spiele oder sowas. Ne?
Ja, klar.
So,
ja, und auch Skyrim zum Beispiel mit Zelda drin, also vermischt, also mit Link und so.
Skyrim mit Link?
Ja, es ist okay. Eine andere Geschichte.
The Range. Aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß noch immer nicht. Was kostet die denn, die Switch?
Ich glaube, es war um die 350 Tacken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob der
Das Preis ist sehr viel Geld.
Ja, es ist weniger Geld als eine PS4. Ich sehe hier so, ja, 320, 350, 370, so, ja, sowas um den Dreh wird's wohl schon kosten. Ich meine, dafür bekommst du natürlich auch eine Konsole, mit der du out of the box mit zwei Leuten spielen kannst, ne? Ist auch nicht schlecht. Also du bekommst zwei Wireless-Controller quasi mitgeliefert. Das kannst du zu einem Controller zusammenbauen. Du kannst es zu einer tragbaren Konsole zusammenbauen, wenn du Bock hast. Wenn du irgendwann mal, weiß ich nicht, auf dem Balkon oder der Terrasse zocken willst.
Aber der Controller ist auch nicht so toll, oder? Also ich habe mir den schon mal angeguckt und ich finde den irgendwie, der sieht sehr komisch aus. Also ist nicht besonders ergonomisch.
Und am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn man ihn zusammenbaut, weil er relativ klein ist, also wenn du diesen Controller zusammenbaust, so, ne? Das geht aber auch eigentlich ganz gut, aber was du halt relativ häufig machst, sowohl bei Zelda als auch bei vor allen Dingen Mario Odyssey, ist, dass du die beiden Dinger halt quasi in der Hand hast. Also rechts das Pad und links das Pad, also die kleinen schmalen Teile, und die so Wii-mäßig quasi bedienst, ne? Also mehr mit Bewegungssteuerung und so weiter. Und
ach, das geht auch. Das sind quasi jetzt auch, das sind Nunchucks auch, oder was?
Ja, genau. Also du kannst sie quasi genauso benutzen wie den Wii-Controller plus Nunchuck und das geht halt super gut und steuert sich auch total super. Also
okay.
Keine Abzüge. Es gibt natürlich einen Pro-Controller, da wirst du natürlich jetzt sagen, wenn ich für eine Konsole 53 Euro ausgebe, will ich noch für 60 Euro einen Pro-Controller kaufen.
Es ist, wir haben ja jetzt Weihnachten. Vielleicht lädst mich mal zwischen den Tagen zu dir ein, damit ich mir mal die Switch angucken kann. Und vielleicht ist es ja dann
auch was für mich. Du bist immer herzlich willkommen.
Ah, herrlich. Du könntest dir wahrscheinlich jetzt schon vorstellen, was denn mein zweites Spiel sein wird, was ich dir gerne noch näher legen möchte in diesem kleinen Abenteuerspielblock. Bei dir war es ja relativ klar.
Ja, ne?
Du sprichst über Zelda und dass dann irgendwie das Mario dann kommt, das war ja relativ klar.
Ich spreche aber auch
über Tomb Raider und was kommt dann bei mir?
Sag's mir.
Die Uncharted-Reihe.
Ach so, klar.
Hast du mal irgendein Spiel der Uncharted-Reihe gespielt?
Tatsächlich auch nicht. Oder lass mich kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht tatsächlich.
Es handelt sich ja so ein bisschen um eine, ja, wie nennt man das, Quadrologie? Also keine Trilogie, sondern eine vierteilige Reihe.
Ja.
Und Uncharted 4 ist tatsächlich der letzte Teil der Reihe. auch von vornherein so angekündigt, heißt auch A Thief's End.
Mhm.
Es geht um den Dieb Nathan Drake.
Mhm.
Und der ist jetzt wieder am Start. Geht ein letztes Mal als Schatzräuber auf die Schatzsuche und hangelt sich dieses Mal von Italien über Schottland nach Madagaskar. Und es fühlt sich an wie so ein alter Tomb Raider-Teil tatsächlich. Also, weil in den alten Tomb Raider-Teilen, da war Lara ja überall unterwegs. Hier nämlich da einen Ausflug nach Venedig. Ich glaube, das war in Tomb Raider 2 oder so.
Mhm.
Der mir total in Erinnerung geblieben ist, weil er ganz, ganz großartig war. Ich weiß gar nicht, ob das heute so ein Open-World-Spiel überhaupt machen könnte, irgendwie in Venedig unterwegs zu sein. Aber Uncharted zeigt, dass auch große belebte Marktplätze für ein Open-World-Spiel kein Problem sind, denn da ist Nathan Drake unterwegs.
Mhm.
So, diese Geschichte ist eine total wilde Achterbahnfahrt. Also Nathan Drake und sein langer verschollener Bruder wollen den letzten Willen ihrer verstorbenen Eltern erfüllen und in ihre Fußstapfen treten, und deswegen sind sie auf der Suche nach einem Piratenschatz und entdecken auf der Suche viele Geheimnisse rund um diesen Schatz. Und die arbeiten quasi dann gleichzeitig die Geschichte ihrer Familie in sentimentalen Szenen auf.
Mhm.
Und das, die sind wirklich sentimental, und das erfasst dich als Spieler auch, weil diese Atmosphäre, die dieses Spiel schafft, unfassbar dicht ist.
Mhm.
Das wechselt sich dann aber ab mit so chaotischen Situationen der Zerstörung, weil da so eine Geheimorganisation hinter Nathan her ist. Wie gesagt, ein bisschen so wie bei Tomb Raider, diese Trinity-Organisation. Bei Nathan Drake heißt sie irgendwie anders. Habe ich wieder vergessen.
Mhm.
Und die Geschichte, also Uncharted 4 hat einfach alles. Das sieht unfassbar gut aus, also wirklich unfassbar gut. Das ist besser als ganz viele Actionfilme.
Mhm.
Das hat eine richtig, richtig gute Story, die sehr, sehr linear ist, aber trotzdem sich in Open World abspielt, ne?
Mhm.
Mit sehr, sehr, mit tollen Rätseln, die dich teilweise wirklich eine Stunde lang fesseln, und es wird trotzdem nicht langweilig irgendwie. Völlig fehlerfreie Mechanik, das hat's auch Tomb Raider voraus, ne?
Mhm.
Also du hast hier keine hakelige Steuerung oder sowas, das ist alles völlig flüssig. Also das ist sicherlich, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt relativ viele Spiele auf der PS4 wirklich nur angespielt,
mhm.
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eines der besten Spiele auf der PS4 überhaupt ist. Weil, also es gibt so ein Video von im Netz, das kursiert, als einfach ein Video, das zeigt, dass Spiele mittlerweile besser sind als Actionfilme. Da geht's wirklich darum, dass irgendwie Nathan mit seinem Bruder mit so einem Geländewagen durch eine Stadt fährt und dabei von einem von so einem Armeelaster mit Maschinenpistole obendrauf verfolgt wird.
Mhm.
Und die rasen wirklich durch diese ganze Stadt und fahren durch Zäune, und dann springen irgendwelche Händler weg, die da auf der Straße stehen, und du siehst aber zwischendurch immer wieder links und rechts irgendwo dieses Armeefahrzeug aufblitzen. Unfassbar gut, unfassbar actionreich. Und was mir halt super gut neben den Rätseln gefällt, ist, dass du ganz viele Situationen auch lösen kannst, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.
Mhm.
Also du schleichst irgendwie durch hohes Gras, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Nathan Drake-Reihe. Du kannst durch hohes Gras eigentlich immer schleichen, und immer wenn da so ein kleiner Soldat näher an dich rankommt, dann drückst du eine bestimmte Taste und schaffst es irgendwie, ihn nur kurz in das Gras reinzuziehen und da eben abzumurksen.
Mhm.
So. Und das ist ganz toll, weil du quasi versuchen kannst, irgendwie durch diese Level zu stealthen, ohne in irgendeiner Weise irgendeinen Soldaten auf dich aufmerksam zu machen. Also es gibt keine großen Ballereien, wenn du dich gut anstellst.
Also du bist schon, ich merke das jetzt bei dem zweiten Spiel, wo du das betonst, schon eher der Stratege und nicht so der Shooter-Guy.
Ja, ich mag es eigentlich nicht so, wenn es, klingt ein bisschen absurd, aber ich mag es nicht so, wenn es total actionreich ist.
Mhm.
Also doch, diese Verfolgungsfahrten und die gibt's hier an zwei Stellen mit so einem Jeep irgendwie, wo du unterwegs bist, die sind extrem stark und die gefallen mir auch extrem gut.
Mhm.
Aber diese actionreichen Schießereien, das gefällt mir nicht so gut. Da finde ich es eben schöner, wenn man es eben schafft, sich langsam durch das Level zu schleichen und eben dann trotzdem ans Ziel zu kommen.
Mhm.
Weil es gibt da durchaus auch einige Stellen, an denen du einfach Leute stehen lassen kannst.
Mhm.
So. es gibt das Spiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass Nathan Drake unglaublich gut klettert. Ne? Also es spielt ganz, ganz oft irgendwie an irgendwelchen Steilwänden, wo so ein paar Plattformen sind. Auf diesen Plattformen stehen dann halt Gegner und Nathan Drake muss sich quasi an diesen Plattformen entlang hangeln und durch so Felsspalte und sowas hangeln. Und er ist halt der totale Superkletterer. Und du musst dann die ganze Zeit aufpassen, dass du halt nicht im Blick von den Leuten bist. Das heißt, du weißt genau, wo die hingucken, weil in dem Moment, die drehen sich halt um und das ist dann ganz authentisch, wenn die sich umdrehen und die sehen dich, dann hast du halt verloren.
Klar. Ne?
Das heißt, du musst irgendwie versuchen, in dem Moment, wo die sich umdrehen, irgendwie auf der anderen Seite des Felsblocks zu sein, damit sie die eben nicht sehen. Und das finde ich total schön. Also ich finde es total schön, wenn ein Spiel, was durchaus Shooter-Elemente hat, ich bin kein Ego-Shooter-Fan, überhaupt nicht, aber was durchaus Shooter-Elemente hat, eben doch dir die Möglichkeit gibt, möglichst ohne diese Shooter-Elemente auszukommen. Mhm. Und das und dabei noch eine unfassbar gute Story erzählt. Also als diese Story vorbei war, war ich wirklich sehr, sehr traurig, weil sie richtig, richtig gut ist. Die Uncharted-Reihe auf jeden Fall von der Tomb Raider-Reihe unterscheidet, ist, dass wir hier keinerlei übernatürliche Sachen haben. Also das ist alles sehr, sehr, also es ist nicht bodenständig, es geht an die entlegensten Orte und mit riesigen Privatarmeen, die dich in irgendeiner Weise verfolgen. Aber es ist niemals, es ist immer physikalisch und eben nicht metaphysisch, genau.
Also eher so James Bondig und nicht irgendwie abgefahren.
Ja, James Bondig. Ja, ich weiß nicht. Der ist schon wirklich ein Abenteuerheld. Ne? Mhm. Und er ist ein Dieb. Also eigentlich ist er sogar ein Anti-Held, ne? Weil er durchaus auch, der will diese Schätze rauben.
Mhm.
So. Also er sucht die Schätze nicht, um sie dem Naturkundemuseum zu übergeben, sondern es geht darum, die zu verkloppen, ne? Und damit Kohle zu bekommen.
Jetzt hast du zwei Spiele mitgebracht zum Thema Open World, die eigentlich eine relativ stringente Storyline haben, so wie ich das jetzt verstanden habe. Warum hast du ausgerechnet die beiden ausgesucht beim Thema Open World?
Weil sie es schaffen, die Open World eben mit einer so guten Geschichte zu versehen, dass du trotzdem dass du die Open World eben ausnutzen kannst, dass du sie gerne in dieser Welt bewegst, aber trotzdem eben Teil dieser Geschichte bist und dich die Story auch vorantreibt. Ich finde, das ist teilweise bei, wenn ich jetzt die ganz klassische Open World Serie ist ja GTA, ne? Mhm. Also ich glaube, eine klassischere Open-World-Serie gibt es nicht.
Ja.
Vielleicht Zelda, aber da würdest du mir wahrscheinlich widersprechen. So. Und bei GTA ist es oft so, dass du zwar die Story verfolgen kannst, aber dich dann teilweise auch in diesen Nebenplots irgendwie verlierst. Und das ist auch okay. So,
ne? Ja, voll, ja.
Darauf ist es angelegt. Und bei Uncharted und Tomb Raider ist es eher so, dass du die Hauptstory verfolgst und die Nebenstories liegen lässt und dann vielleicht irgendwann Lust hast, nochmal zu den Nebenstories zurückzukehren. Das geht bei Tomb Raider dann besser als bei Uncharted. Aber ich mag es lieber so. Also ich möchte eine gute Story erzählt bekommen. So. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich Film- und Serienfan bin, aber für mich ist die Story eben ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig möchte ich aber die Möglichkeit haben, dass diese Welt sich mir so öffnet, dass ich mich eben dann auch ein bisschen aufhalten kann.
So. Ja, kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich bin da lustigerweise, da ich ja so nicht so die große Open-World-Erfahrung habe, oder zumindest nicht in der Form, wie sie Nintendo jetzt nutzt, und zwar sowohl im neuen Zelda als auch im neuen Mario, so, also so in dieser Umfänglichkeit. Deswegen bin ich gefühlt noch so ein bisschen neu in diesen Open-World-Szenarien und habe bei Mario nicht so das Problem, irgendwie alles links liegen zu lassen und schnell weiterzugehen, weil ich da natürlich auch schon ein bisschen gewohnt bin. Also da konntest du ja auch früher dann in die Level nochmal reinlaufen und dann irgendwie nochmal Sachen finden, die du vorher nicht gefunden hast und so weiter. Bei Zelda habe ich gerade so ein bisschen das Problem, dass ich über jede Nebenquest, über die ich stolpere, da habe ich immer den Ehrgeiz, auch alles erledigen zu wollen sofort. So. Und das hält dich natürlich dann, je nachdem, wie viele Leute du so auf dem Weg triffst, hält dich das auch auf. Aber es bleibt in meinem Hinterkopf so die leichte Angst, irgendwas zu verpassen und vielleicht irgendwas nicht mitzunehmen, so was mir hinterher noch irgendwie nützlich sein könnte. Und das muss ich, glaube ich, noch so ein bisschen abschütteln oder ich muss halt einfach durch.
Ja, vielleicht muss man einfach durch.
Ja.
Vielleicht ist das wirklich dieses Gefühl, was du irgendwie ablegen musst. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde irgendwie, es gibt Ich würde fast sagen, so Red Dead Redemption und GTA sind eigentlich sogar noch so mittelmäßige Open-World-Spiele im Sinne von das Ausnutzen dieser Open-World. Ne? Mhm. Ich finde, weil beide eben versuchen noch eine Story zu erzählen und gleichzeitig geben sie dir eben durch diese Welt eben die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, eigentlich ist das Open-World-Game, was überhaupt keine Story erzählt, ist tatsächlich dieses MMORPG, wie zum Beispiel World of Warcraft.
Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, ja.
Da wird überhaupt keine Story mehr erzählt. Darum geht's überhaupt nicht, ne? Sondern du kannst eben überall hingehen und überall gibt's irgendwelche Möglichkeiten. Aber es gibt ja nicht die stringente Story, die du jetzt irgendwie erreichen musst. Vielleicht in den DLCs so ein bisschen. Aber es gibt eben in dem Hauptspiel keinerlei Story.
Ja, so. Aber eigentlich alle Spiele, die so ein bisschen Richtung MMO gehen, also im Prinzip auch Battlefront, ne? Also das ja. Hat ja auch nur Szenarien und das war's halt dann auch letztlich, ne?
Aber da du immer Nintendo gespielt hast, kannst du da jetzt nicht so richtig mitreden, weil du diese Spiele alle nie gespielt hast, ist
das
richtig?
Ja, ich habe das ein oder andere angespielt, also Star Wars Battlefront habe ich einfach angespielt wegen der Szenarien so, also weil ich gerne da mal rumlaufen wollte, aber obwohl es eine relativ geringe Einstiegshürde hat, glaube ich, so was das Niveau angeht, der Leute, die da so rumlaufen, bin ich halt trotzdem die totale Niete und werde halt mehr erschossen, dass ich irgendeinem Team nützlich sein könnte und deswegen ist es, ich glaube, da müsste ich erstmal ins Trainingslager, bevor ich mich da wirklich reintraue, so.
Dann stelle ich dir mal die ultimative Frage. Könntest du dir vorstellen, dass entweder Breath of the Wild oder auch Mario Odyssey, dass die als reine Online-Spiele dann noch existieren, wenn die Story abgeschlossen ist und du dann einfach da online mit anderen dieses Spiel spielen kannst?
Vorstellen kann ich mir das schon. Ich wüsste jetzt spontan nicht, wie der Modus sein könnte. Also was man dann halt irgendwie, ob man dann kooperativ irgendwas lösen würde oder so. Also bei Zelda kann ich es mir noch besser vorstellen. Also wenn du halt irgendwelche Quests hast, die du dann wirklich mit mehreren Leuten angehen kannst, dann ist es vielleicht ja cool und auch ich meine, Nintendo kann ja Rätsel und solche Sachen und wenn du dann halt irgendwie mit 5 Leuten, 6 Leuten in einem Team unterwegs bist, dann kannst du halt natürlich auch irgendwie viel coolere Sachen machen oder andere Sachen machen, als du jetzt, wenn du alleine da durchläufst, machen könntest. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, tatsächlich. Vielleicht wäre das auch so für mich so ein seichter Einstieg in so eine MMO-Erfahrung letztlich, die ich noch nicht so richtig habe. Bei Mario kann ich mir das gar noch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, da gab es ja auch so 2-Spieler-Geschichten, auch schon in alten Mario-Teilen, wo du dann halt irgendwie zusammen irgendwelche Rätsel lösen konntest oder schneller unterwegs warst oder in Bereiche gekommen bist, wie du alleine nicht erforschen konntest. Also da kann ich mir schon noch vorstellen, dass irgendwie so ein bisschen was geht, aber ich glaube, mehr Potenzial hat Zelda da.
Ja, aber weil das dahin geht, werden die Publisher ja mehr und mehr gehen. Ne? Also ich finde es ja sehr, sehr redlich, dass viele Publisher immer noch diesen Singleplayer-Modus auch sehr, sehr ausgiebig anbieten, wie Square Enix mit Tomb Raider oder wie hier Naughty Dog mit Uncharted oder wie auch Nintendo. Nintendo seit Jahrzehnten.
Ja, absolut. Macht, ne? Ja, ja.
So, aber ich glaube, der Weg geht ein bisschen weg davon, weil wenn man jetzt schon mal hier Rockstar anguckt, was die mit GTA Online machen, die versuchen, diese Online-Welt immer mehr auszubauen. Warum? Weil sie natürlich damit Kohle verdienen
können. Ja, klar. Ja, ja, ja.
Also das ist quasi Free-to-Play. Ne? Du musst dir irgendwann mal dieses Spiel kaufen, klar. Aber im Prinzip hast du ja keinerlei Einstieg mehr in diese Online-Spielwelt, wenn du das Spiel einmal hast. Aber da drin kommst du halt wirklich nur auf Dauer weiter, wenn du dir irgendwelche Zusatzpacks holst oder sowas, ne? Und das finde ich halt schade, wenn sich die Spiele dann alle in diese Richtung entwickeln, weil für mich ist GTA Online ist nicht dasselbe, ne? Ich habe GTA 5 gerne, sehr, sehr gerne gespielt, aber das war auch vorbei irgendwann. Ne? Und GTA Online ist schön für so Autorennen, die mache ich da gerne, ne? Weil die Fahr-Engine, die gefällt mir auch ganz gut, aber ich finde das Spiel öde, ohne Ende. So.
Ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen daran, dass da jetzt so 2 verschiedene Generationen von Spielern so ein bisschen aufeinandertreffen. Ich glaube, es sind einmal so noch die Leute, die weiß ich nicht, so vor allen Dingen in den 90ern sozialisiert worden sind mit Spielen, die halt diese linearen Spieleerlebnisse halt kennen und das ist halt das, was also das Einzige ist, was es gab damals, so mehr oder weniger. Man hat halt lineare Spiele gespielt, so, ne? Und dann kommen halt die Leute, die halt so mit World of Warcraft sozialisiert worden sind. Also die Leute, die jetzt vielleicht irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 Jahre jünger sind. Und ich meine, die sind halt die jetzt immer mehr nachwachsen werden und die wahrscheinlich auch dann ein Stück weit bedient werden, auch bei Nintendo. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass gerade so ein Publisher wie Nintendo so erfolgreiche Konzepte, auch lineare Konzepte, wie sie haben, vollständig aufgeben wird. Als Add-on, dass du mal irgendwie ein Zelda Online hast oder sowas, kann ich mir gut vorstellen und kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gut funktionieren wird, auch mit also gerade habe ich so das Gefühl, dass Nintendo, was Kreativität angeht, wieder ein sehr hohes Niveau erreicht hat und sehr gut unterwegs ist und deswegen traue ich ihnen noch zu, ein gutes MMO irgendwie ins Netz zu stellen, aber ich glaube, dass das zumindest nicht kurzfristig und noch nicht mittelfristig die linearen Games, die so erfolgreich laufen, ersetzen wird.
Das wäre sehr schön. Also es gibt viele Leute, die mittlerweile diese Open World, die Tendenz, eben fast jedes Spiel zu Open World Spiel zu machen, sehr stark kritisieren, ne? Weil sie sagen irgendwie, ja, es lenkt mich irgendwie vom Spielen ab. Mhm. Ich möchte eigentlich hier gerne, gerade wenn ich mir Tomb Raider angucke, wie in den alten Teilen, da ging es darum, dass ich durch Dungeons laufe, dass ich einen ganz klar festgelegten Weg habe, der ist auch begrenzt links und rechts. Ne? Also ich konnte vielleicht 30 Meter nach links gehen, 30 Meter nach rechts gehen, ich konnte nochmal zurücklaufen oder sowas, aber es gibt im Endeffekt, es gab keine Welt, die irgendwie total ausufernd war und Sidequests und was auch immer. Ne? Hm. So. Und es kritisieren einige Leute, dass dass diese Spiele halt auch total ausufernd werden, ne? Also, dass man eben da quasi 100 Stunden an so einem Abenteuerspiel sitzen kann. Warum? Also das wollen die Leute offensichtlich nicht, bestimmte Leute.
So. Ja. Ja.
Was hältst du davon?
Ich bin da tatsächlich eigentlich eher so auf der Kritikerseite gewesen, die du gerade erwähnt hast, aber auch aus Erfahrungslosigkeit so ein Stück weit. Ne? Also ich stehe ja schon auf so von Level zu Level. Zu Level, um es mit Materia zu sagen. und hab auch gleich tatsächlich dann noch als kleines Rausschmeißer Sahnestückchen ein sehr klassisches Spiel als einer der Spiele 2017 mitgebracht und kann so Plattformern einfach auch immer noch super viel abgewinnen. Aber jetzt die Zelda-Erfahrung, die lässt mich da schon so ein bisschen anders drüber denken. Ich mag dieses Gefühl total gerne da, wirklich sehr frei rumzulaufen in dieser Welt und diese Welt zu erforschen und eigenständig zu entscheiden, was ich jetzt gerade machen will und was ich nicht machen will und so. Und auch dieses quasi physische, mehr oder weniger physische Erlaufen in dem Spiel von Gegenden, das finde ich schon ziemlich geil und deswegen bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob ich jetzt total auf der Open-World-Hater-Seite stehe, aber ich kann nachvollziehen, dass es Leute stört, die sagen, ey, macht nicht aus jedem bescheuerten Spielkonzept irgendwie ein Open-World-Ding, weil, ey, es kann auch linear echt ganz gut sein, so ein Spiel.
Ja, ich muss sagen, ich bin da eher, glaube ich, auf der Pro-Seite.
Hm.
Aber das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, als ich mir eben diese beiden Spiele vorgestellt
habe. Ja, klar.
Ja. Gut, ich finde, wir haben das jetzt ganz gut thematisiert und können vielleicht mal zu unserem eigentlichen Hauptthema übergehen, so nach knapp 2 Stunden oder was.
Ja, ich weiß auch nicht, 1,5 sind, glaube ich, schon locker vorbei, ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau, wir wollten nämlich eigentlich als Hauptthema heute über eine neue Netflix-Serie sprechen und die ist eine ganz besondere Serie, wie fast alle Netflix-Serien natürlich.
Ja, oh, hast du einen Vertrag unterzeichnet, kriegst du da Geld für, wenn du das sagst?
Nein. Kauft alle Netflix.
Kauft alle Netflix, bitte. So. Nein, mir egal. Aber man könnte sich, zumindest wenn man Netflix besitzt, diese neue Serie angucken. Die heißt Dark. Und darauf wolltest du, glaube ich, hinaus. Es ist die erste deutsche Netflix-Serie tatsächlich. Ne?
Exakt. Amazon hat ja ein bisschen vorgelegt dieses Jahr mit der Schweighöfer-Serie You Are Wanted.
Ja.
Und dann hat Netflix sich nicht lumpen lassen und ein lange schon geplantes Projekt umgesetzt, nämlich Dark.
Mhm. Und es ist ja so ein bisschen der Plan dahinter, den Netflix auch schon vor einiger Zeit angekündigt hat. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her, wenn nicht noch länger, mehr auf international produzierte Serien zu setzen, die in Auftrag zu geben. Und so ein paar habe ich auch schon tatsächlich gesehen, also Ignorable zum Beispiel, südamerikanische Produktion.
Ja, da gibt es auch irgendeine brasilianische noch, ne? Irgendwas mit 3 AM? Nee, Quatsch, irgendwas mit 3.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst, aber weiß gerade auch nicht, wie es heißt, oder französisch, glaube ich, war einer der ersten, mit Marseille, irgendwie Gérard Depardieu in der Hauptrolle, spielt dann Bürgermeister.
Ist nicht russisch? Nein, ist egal.
Ja. Das war ein politischer Kommentar, den piepsen wir gleich aus. Oder Subbura, italienische Serie, ziemlich krass, so Mafia-Milieu, sehr realistisch, spielt in so einer völlig abgefuckten Hochhaussiedlung und
die soll sehr gut sein, ne? Hab
ich gehört. Ja, fand ich richtig stark, aber auch richtig, ja, also ist das halt keine Feel-Good-Serie so, ne? Also die ist schon auch jetzt nicht so, ja, nicht so richtig einfach zu gucken, aber ist schon stark, sollte man gucken. Aber jetzt kommt es halt tatsächlich dazu, dass wir eine deutsche Serie auf Netflix uns anschauen können und dabei ist was rausgekommen, wo man früher, glaube ich, immer gesagt hat, das können wir Deutschen überhaupt gar nicht. Ne? Erstens Genreserien, da kannst du jetzt widersprechen und sagen, da gibt's mittlerweile schon so die ein oder andere, die das möglicherweise hinbekommt. Aber zweitens Mystery, also wüsste ich jetzt nicht, dass es mal eine Mystery-Serie aus Deutschland gab, wo die den Namen verdient und die irgendwie funktioniert hat. Und
absolutes Veto natürlich von meiner Seite.
Ja.
Denn du hast offensichtlich Weinberg nicht gesehen.
Nee.
Die sehr, sehr großartig war an der Stelle.
Tatsächlich? Ja. Was kurz irgendwie in drei Sätzen, habe ich auch noch nie gehört.
Weinberg, ein Typ wacht nachts in einem Weinberg auf, und neben ihm hängt eine Frauenleiche.
Mhm.
Er weiß nicht, wer er ist, läuft total verstört ins nächste Dorf und ins Gasthaus rein und versucht dann irgendwie herauszufinden, was ist, und weiß halt nicht genau, was ist. Die Leute sind aber so, ja, ist halt so irgendwie so ein rheinland-pfälzischen Weindorf und die Leute wollen nicht so richtig mit ihm reden und sind so ein bisschen verschlossen. Gleichzeitig laden sie ihn aber zum Weinfest ein und dann ist er abends auf diesem Weinfest und sieht dann die Weinkönigin. Das ist genau die Leiche, die neben ihm oben im Weinberg hing.
Oh, okay.
Und tatsächlich hat er das vorher den Leuten erzählt. Sie müssten noch da oben hingehen, also sie hatten niemanden gefunden. An diesem Abend verschwindet dann die Weinkönigin und wird am nächsten Morgen tot oben in den Weinbergen aufgefunden und dementsprechend ist er natürlich dann erstmal der
Hauptverdächtige.
Der Hauptverdächtige ermittelt aber gleichzeitig dann in dem Fall neben der Polizei.
Okay. Klingt ungewöhnlich für eine deutsche Serie. Wer hat das produziert?
TNT war das, glaube ich.
Ah, okay.
Das war TNT. Genau. TNT hatte ja schon mehrfach versucht, irgendwelche deutschen Serien zu produzieren. Yeah. Die haben ja auch so eine Serie, so eine Skype-Serie, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Wo ein Typ die ganze Zeit im Prinzip nur vor Skype sitzt und in seinem Skype-Fenster passiert die gesamte Serie.
Aha. Das klingt auch strange. Kenne ich auch nicht, ja.
Ja, mit, wie heißt er denn noch? Ich vergessen. Sehr, sehr guter deutscher Schauspieler. Ja, genau. Und ich glaube aber auch, Weißensee ist doch, glaube ich, auch eine Mystery-Serie, oder? Die habe ich nicht gesehen, aber die ist auch sehr, sehr gelobt.
Die habe ich auch nicht gesehen, aber ich dachte, es wäre eher so Familiendrama-mäßig.
Okay. Oder? Dann gibt's noch Hinderfing, BR-Produktion diesen Jahres, auch eine sehr, sehr schöne Serie. Hat auch so ein bisschen Mystery-Anklang auf jeden Fall.
Mhm.
Du kannst dann die David Chalko-Serien, ja, obwohl, nee, das ist nicht kein Mystery. Hm. Aber gut, es gibt auf jeden Fall gute deutsche Serien.
Ja, also wir sind da brauchen wir nicht drüber zu reden, wir sind da deutlich besser geworden. Bin ich auch voll auf deiner Spur. Mystery-Serien hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht so viele auf dem Schirm aus Deutschland. Ehrlich gesagt keine. Ich habe auch noch keine gehört von denen, die du gerade irgendwie erzählt hast, aber das werde ich mir jetzt aufs Zettelchen schreiben und schön nachholen. Und dann kann ich eine These, die ich uns stellen wollte, die wir uns quasi zur Aufgabe machen, sie zu beantworten, eigentlich erst gar nicht stellen. Nämlich, ich wollte dich fragen, so auch mit Hinblick auf das, was wir jetzt gleich so ein bisschen noch über die Serie entwickeln werden, ob das möglicherweise die erste deutsche Mystery-Serie ist, die funktioniert. Aber da kannst du diese Frage schon mal vorab mit Nein beantworten, aus deiner Perspektive, glaube ich.
Genau, Weinberg hat definitiv für mich funktioniert, war jetzt keine Best-of-Serie, so, ne, aber eine ganz gute, Mystery-Serie aus Deutschland, die ja für mich ganz gut funktioniert hat, wie gesagt. Aber die Frage ist, ob Dark funktioniert. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen reinschauen.
Genau, schauen wir doch erstmal, worum es grob geht. Es geht um die Kleinstadt Winden, die ist übrigens erfunden. Das nur so am Rande, auch wenn es drei Gemeinden gibt, die Winden heißen in Deutschland. Zwei liegen in Rheinland-Pfalz, eine im Elztal in Südbaden. Netflix hat aber auf Anfrage der Badischen Zeitung erklärt, Winden, das sei definitiv fiktiv und stehe stellvertretend für die typische deutsche Kleinstadt.
Sei aber in Nordrhein-Westfalen übrigens, ne, haben sie auch noch gesagt.
Ja, tatsächlich. Also ich habe
Nordrhein-Westfalen.
Ich habe so einen Artikel aus der Badischen Zeitung gelesen. Da haben sie nur zumindest irgendwie klargestellt, es ist nicht in Südbaden. So.
Ja. Nicht steht auch kein Atomkraftwerk.
Ja, richtig. So, in Winden verschwinden Kinder. Das ist im Prinzip das Grundproblem dieser ganzen Serie. Und das nicht zum ersten Mal. Alles wiederholt sich da in verschiedenen Zeitschleifen. Da haben irgendwie drei Generationen mit zu tun. Also das sieht man auch schon am Anfang der Serie. Da sieht man Fotos von verschiedenen Menschen, die offensichtlich drei Generationen angehören. Weiß man nicht so ganz genau, was man von halten soll, und es geht so im Fokus um das Schicksal von vier Familien, die auch miteinander irgendwie verwoben sind, und na, diese ganze Vergangenheitskiste hatte auch irgendwie was mit zu tun.
Ja.
Das ist so ein bisschen das, was man so grob im ersten Eindruck, glaube ich, so mitbekommt, und so, das ist so auch so ein bisschen so der Plot, der sich so ein bisschen durch die Serie zieht, glaube ich. Wir können, wenn du magst, mal kurz grob über die erste Folge. Ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern für alle unter euch, die es noch gucken wollen, aber vielleicht können wir so mal grob so in das Gefühl der ersten Folge mit reingehen.
Ja, okay, das können wir mal machen, bevor wir dann mal die Handlung angucken. Mhm. Am Anfang läuft ja das Intro. Ne?
Wie fandst du das?
Da sehen wir so Kaleidoskop-Bilder vor so einem Apparat-Song, ne, von diesem Apparaten-Musiker. Musiker. Ist jetzt sowohl optisch als auch akustisch nicht ganz mein Stil gewesen, hat mich allerdings auch nicht besonders abgeschreckt. Ich habe schon gedacht, okay, das passt zu so einem Mystery-Setting, aber für mich jetzt nicht so ein überzeugendes Intro. Also allein aufgrund des Intros hätte ich die Serie jetzt nicht geguckt.
Ach, tatsächlich. Bei mir ganz anders angekommen. Ich fand das Intro ziemlich genial. Und fand halt auch diesen Kaleidoskop-Effekt irgendwie, der hat echt ganz gut funktioniert. Also hat mich direkt irgendwie echt ganz gut mit reingeholt. Und ich fand tatsächlich auch den Titelsong ganz gut und wollte eigentlich noch nachgeguckt haben, wer den eigentlich gemacht hat. Also ich habe nur irgendwie
Apparat ist ein Elektromusiker.
Ach so, das ist Apparat. Aus Berlin, ne?
Genau, aus Berlin, ne? Mhm. Der ist ja Teil von Moderat.
Ja.
Ne? Genau. Da wirst du dich besser auskennen als ich, aber
ja, Apparat,
ich habe das tatsächlich nachgesucht.
Genau, Apparat und Mode Selector arbeiten immer mal wieder zusammen und daraus wird dann
Moderat.
Moderat, danke. Ja. das war mir nicht bewusst. Das, was ich gesehen habe, ist, dass Ben Frost, das ist ein Australier, der hat einen großen Teil der Musik komponiert, das habe ich irgendwo gelesen, und ich glaube, lebt mittlerweile in Island und produziert da irgendwie eher so minimal-experimental-Musik, aber das würde ja auch so ein bisschen zu dem Soundtrack passen. So.
Und zu Island.
Und zu, ja, genau. Ja, aber ich tatsächlich bei mir so ein bisschen anders gewesen. Mich haben sowohl Sound als auch Intro relativ schnell reingeholt und ich fand beides cool.
Mhm. Was mich sofort reingeholt hat, war tatsächlich die Optik. Da habe ich mir dann auch noch ein bisschen angelesen. Wir haben hier so ein bisschen so in dem Stil eines Künstlers. Und das ist ein Künstler, den die Macher der Serie wohl sehr, sehr schätzen. Ich habe gerade leider seinen Namen vergessen. Ist leider weg.
Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das, was wir da sehen am Anfang, das spielt ja im Jahre 2019 und sieht schon anders aus als meine und auch deine Wohnung, so, ne, wo die da so rumlaufen. Und auch nicht jetzt wie das das total typische Kleinstadt-Szenario am Ende. Ne? Also das hat schon ein eigenwilliges Setting.
Ja, genau, es ist so ein bisschen so ein bisschen, wie gesagt, dunkel, ne? Sagt ja schon der Titel der Serie.
Ja.
So ein dunkles, Kunstsetting so ein bisschen, hat das Gefühl. Also ja. Es wirkt nicht wie eine echte Welt.
Ja, so und so ein bisschen holzlastig und so ein bisschen, man weiß nicht so ganz genau, also so ein bisschen 90er mit rein. Also ich musste tatsächlich so ein bisschen an Twin Peaks denken, obwohl Twin Peaks eigentlich von der Farbstimmung ganz anders aussieht, so, aber irgendwie habe ich so im ersten Moment gedacht, so ist irgendwie so ein bisschen so surreal, so ein bisschen wie Twin Peaks.
Ja, 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 passt. Passt ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe mich auch an Weinberg erinnert, weil die von der Optik her doch relativ ähnlich war.
Erste Folge fängt dann auch relativ krass an. Gleich am Anfang sehen wir einen Mann, der sich erhängt. Ne? Und man weiß nicht genau, warum. Man sieht ihn einen Brief noch verfassen oder zukleben, mehr oder weniger. Und ja, dann hängt er sich auf dem Dachboden und das ist die Einstiegsszene, die wir sehen, die auch erstmal so, ja, die so im Prinzip so eine Art Prolog ist, ne?
Genau. Cold Open. Danach kommt, glaube ich, auch erst das Intro. Ja. War erstmal schön, noch reinzukommen. Ich habe zum Essen geguckt. hab mich gefreut. Ja, aber sagt ja erstmal gar nichts, ne? Es ist nur ein bisschen mysteriös und es kann vielleicht. Ja, ich finde, man hat schon mal ein bisschen so eine Andeutung. Ich habe wirklich tatsächlich nur die erste Folge gesehen und dementsprechend weiß ich das nicht. Aber es macht so eine Andeutung, dass es vielleicht um irgendwie Zeitverschiebung, Zeitreisen geht. Und das hatte ich nachher dann auch tatsächlich mal gelesen, dass das tatsächlich so ein Thema ist. Das habe ich aber nach dieser Szene so ein bisschen gedacht. So, es geht sicherlich irgendwie um Zeitreisen oder so.
Ja, auch weil ich glaube, man auch schon kurz in dieser Szene über den Briefumschlag, also die Kamera kurz über den Briefumschlag,
genau, drüber schwappt,
ne? Und auf dem Briefumschlag steht, ne, drauf, bitte nicht öffnen vor, ich glaube, dem 4. Dezember vor 22.13 Uhr, sowas irgendwie im Dreh steht drauf. Ne, da fragt man sich natürlich schon so irgendwie, hä, was ist denn da los? Und alles, was so irgendwie mit so Zeitgeschichten und auch so die Sachen, die da am Anfang erzählt werden, da werden ja so ein paar kluge Sprüche gesagt, ne, über die Relativität von Zeit und es wird auch Einstein zitiert, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, sowohl als geschrieben, ne, als Text auf dem Bildschirm, als auch durch die Stimme, die dann spricht.
Genau. Und das hat mich schon auch relativ schnell reingeholt, weil diese Zeitgeschichten und das mit der Relativität der Zeit, das finde ich schon irgendwie ein ganz spannendes Topic. Und hab gedacht, wenn sie es jetzt nicht verkacken, haben sie mich damit auf jeden Fall schon mal irgendwie ganz gut am Start.
Ja. Dann die sonstige Story. Ich fange mal an. Also es geht um Erik Obendorf. Es wird uns erzählt, dass der schon seit mehreren Wochen vermisst ist und die Suche der Polizei bislang völlig erfolglos verläuft.
Ja, genau.
Wir erfahren über diese Kleinstadt Winden, dass es ein Atomkraftwerk gibt. Wir erfahren, dass es da ein paar Höhlen im Wald gibt. Und diese Höhlen werden auch von vornherein so ein bisschen als mysteriös dargestellt.
Ja, so. Eigentlich von Anfang an sofort, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Ja, willst du weitermachen?
Ja, also im Prinzip lernen wir dann relativ schnell den Sohn des Erhängten kennen, ne? Und der kommt, nachdem er 2 Monate nicht in der Schule gewesen ist, wegen des Selbstmordes seines Vaters, wovon, glaube ich, aber auch nicht alle wissen, kommt dann halt irgendwie zurück in die Schule, trifft auf seinen alten Freundeskreis, offensichtlich auch auf eine Dame, an der ja jetzt ist meine Theorie früher mal interessiert gewesen ist, die aber jetzt mit seinem guten Freund irgendwie unterwegs zu sein scheint. Also da scheint es irgendwie Spannungen zu geben, ne? Also oder da merkt man zumindest irgendwie was. Da gibt es ja dann auch später noch ein klärendes Gespräch zwischen oder den Versuch eines klärenden Gespräches zwischen den beiden, was er aber aus Ego-Gründen dann auch meine Interpretation ablehnt. Ja, und dann gibt es halt diesen Plot um die jungen Menschen, die, ich würde sagen, so 15, 16 sind, sowas um den Dreh, vielleicht auch schon 17. Und ja, ich versuch's mal irgendwie ganz kurz zu machen. Die machen sich natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen Sorgen um den verschwundenen Typen, aber kommen dann irgendwann auch auf die Idee, Moment mal, der hat doch immer sein Gras da versteckt und vielleicht könnten wir da, wo der verschwunden ist, nämlich an in der Nähe dieser eben schon erwähnten mysteriösen Höhle, natürlich. vielleicht das Gras irgendwie auftreiben und dann wandern sie dann mitten in der Nacht auch dahin, um das Gras zu finden. Das ist so dieser eine Plot, der auf der einen Seite erzählt wird und dann werden auf der anderen Seite halt noch eine ganze Menge an Figuren eingeführt. Also man lernt im Prinzip die Eltern dieser Jugendlichen Stückchen für Stückchen kennen. Ne?
Ja, genau.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir da so total tief einsteigen sollten, aber was man vielleicht irgendwie noch erzählen kann, ohne dass man allzu viel spoilert, ist, dass die Suche nach dem Gras jetzt nicht so richtig gut ausgeht. Es gibt so ein paar spooky Momente und am Ende ist einer weg.
Genau. Also große Katastrophe passiert da und dann erfahren auch alle Eltern, die gerade bei einer Schulversammlung sind, gleichzeitig quasi von diesem Problem und die ganze Stadt ist in Aufruhr.
Ja, weil alle Handys klingeln, ne? Das ist auch eine etwas seltsame Sache, ja, aber gut.
Ja, genau. Mhm. Also großes Problem auf jeden Fall, genau. Mhm. Mehr wissen wir gerade noch nicht.
Genau.
Also beziehungsweise vielleicht wissen wir auch schon mehr, aber wir verraten jetzt gerade mal mehr nicht.
Ich glaube, es reicht aber tatsächlich auch schon so ein bisschen, um in dieses Gefühl für die Serie reinzukommen. Also wenn ihr auch irgendwie das Bock habt, da mal irgendwie reinzukommen, glaube ich, gibt die erste Folge allein schon auch so ein bisschen so ein Gefühl von, wo die Reise mit dieser Serie hingeht. Und ich glaube, es reicht auch so ein bisschen aus, um sich schon mal so anzuschauen, was macht Dark gut und womit kann man Dark am Ende irgendwie vergleichen, wo kann man es einsortieren, ne?
Ja. Jetzt hattest du hier einen Punkt aufgeschrieben, Parallelen zu ich hasse diesen Namen. Stranger Things.
Ja, also ich finde, das ist so ein Ding, was irgendwie so ein Stück weit auf der Hand liegt. Also du hast dieses Setting, ne, irgendwie unheimlicher Wald, vermisste Kinder. Klar, ich meine, das wird von mehreren Serien benutzt. Ich musste auch am Anfang an The Returns denken zum Beispiel, wo vermisste Kinder ja nach Jahren plötzlich wieder auftauchen. Weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Es gibt die einmal als Original auf Französisch und dann gibt es ein relativ unerfolgreiches Remake aus den USA, was glaube ich auch nach einer Staffel wieder eingestellt worden ist. Ist wirklich auch eine echt spooky Serie und Wald und Kinder und so funktioniert halt schon immer so. Das war schon auch ein Moment, wo ich irgendwie bei diesem Setting dran denken musste. Aber naja, sind wir mal ehrlich, die Parallelen zu Stranger Things, die liegen schon auf der Hand so am Anfang ein Stück weit. Also Kinder verschwinden im Wald, ne? Andere Kinder machen sich auf der Suche nach entweder den Leuten, die da verschwunden sind oder halt nach Gras, wie in diesem Fall im Wald, ne? Irgendwelche übernatürlichen Dinge spielen da offensichtlich eine Rolle, ne? Auch in Dark gehen dann irgendwie vor der Höhle plötzlich die Taschenlampen aus, es gibt irgendein Geflacker, die
oder Handy, flackern, genau.
Ne? Es gibt so ein Handy Kollektivklingeln, was wir gerade schon angesprochen haben. Es tauchen Personen später auf, die eigentlich nicht auftauchen sollten. Also es gibt da schon auch so eine übernatürliche Geschichte. Und es hat natürlich schon auch beides so ein Stück weit das 80er-Setting. Das lernen wir jetzt in der ersten Folge nur am Rande kennen. So, es gibt so ein, zwei Szenen, die von denen man nicht so ganz genau weiß, wo sie spielen. Also es gibt so einen Raum, wo der vermisste Junge irgendwo drin rumliegt, also der vermeintlich vermisste Junge drin rumliegt, eher so ein Kinderzimmer, nur dass in der Mitte irgendwie sowas wie ein elektrischer Stuhl steht.
Und Hitclip gucken muss auf WDR.
Genau. Und da läuft dann halt dann zum Beispiel irgendwie Nena im Musikvideo, so, ne? Ja. Also so diese 80er Jahre Anspielungen und dann sieht man irgendwann als Beweismittel, dass irgendwas nicht stimmt, oder dass irgendwer, ne, ich glaube, es war eine alte Frau, die das einem der Eltern und auch Polizisten übergibt, einen Reiterpapier, ja? Also, ja, das war, genau, bevor Twix geheißen hat, ihr wisst schon.
Weil es gibt ja auch Retro-Serien von Twix, ne? Aber gut, okay, wir finden auf jeden Fall ein Reiterpapier und sehen auch irgendwann noch einen Walkman, ne?
Genau, so. Also das heißt, so, da gibt es schon Übereinstimmungen. Es gibt natürlich auch viele, viele, viele Unterschiede, aber ich finde so der erste Moment, wo du denkst, so, ja, okay, so ein bisschen kopiert man hier das Setting von einer Serie, die erfolgreich läuft.
Ja. Und ich glaube, die Macher der Serie haben sich wirklich, als Stranger Things rausgekommen sind, haben sich ins Knie gebissen, so ungefähr. Also, weil tatsächlich ist wohl bekannt, dass diese Serie schon sehr, sehr lang geschrieben worden ist. Also die ist irgendwie Anfang 2016 geschrieben worden. Mhm. Und also diese andere Netflix-Serie, der Duffer Brothers, die ist weitaus nach dem Schreiben dieser Serie rausgekommen. Es kann aber gleichzeitig natürlich sein, dass die sich schon durchaus dann nochmal einen besonderen Wert gelegt haben, bestimmte Motive aus so 80er-Filmen rauszunehmen. Zum Beispiel, dass dieser der Hauptdarsteller, nämlich Jonas heißt er, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Dass der die ganze Zeit so eine gelbe Regenjacke anhat, wie der Typ in S. Ne?
Ja.
Also das ist, finde ich, schon sehr, sehr auffällig, dass man bestimmte so 80er-Jahre-Motive und 80er-Jahre-Bilder irgendwie versucht darzustellen. Aber trotzdem, eigentlich war die Serie schon vorher geschrieben, also bevor Stranger Things rausgekommen ist. Und das ist natürlich dann ein bisschen unfair, denen vorzuwerfen, dass sie sich so ein bisschen an den Hype ranhängen.
Nee, also tatsächlich nehmen die Macher das auch, habe ich irgendwo in einem Interview gelesen, auch eher als Lob und glauben auch, dass sie sich von der Story her am Ende auch abheben. Und man kann natürlich auch jetzt mal umgekehrt reingucken und sieht natürlich auch viele Unterschiede, ne? Also was die Story angeht. Ich meine, bei Stranger Things hast du nach 4 Folgen, weißt du irgendwie, worum es geht. Und es ist alles sehr übernatürlich so. Ne? Die Kinder sind jünger, also du bist eher so in diesem Coming-of-Age-ET-Gefühl. Und jetzt, ne, also die Protagonisten da sind ja schon so einen Tacken älter und sie sind halt auch nicht komplett im Fokus. So, also ich glaube, dass da auch viel die anderen beiden Generationen, also die Eltern und auch die Großelterngeneration, dann noch eine wichtige Rolle spielen werden und ja auch schon in der ersten Folge auch so ein bisschen mehr Fokus bekommen, als das bei Stranger Things so der Fall ist. Mal vielleicht mal abgesehen von Winona Ryder in Stranger Things, die ja schon einen relativ großen Part hat.
Das stimmt.
Ja.
Aber und der Polizist. Aber
stimmt,
jetzt hast du jetzt schon ziemlich viele Parallelen zu Stranger Things zumindest aufgezeigt. Mhm. Auch wenn man, wie gesagt, da auch noch viele Unterschiede sehen kann. Nun haben wir jetzt mit Dark die erste deutsche Netflix-Produktion.
Mhm.
Und da legen die auch sehr viel Wert drauf, das immer wieder zu betonen.
Ja, absolut.
Was macht denn dann Dark überhaupt zu einer deutschen Serie? Also ich meine, klar, wir haben deutsche Macher, toll.
Klar.
Ne, oder, deutsche Schauspieler.
Ne, es spielt in Deutschland, naja gut, ne, so die 80er-Anspielungen, die wir eben schon gesagt haben, die sind natürlich irgendwie typisch deutsch, Nena, Ryder und so, ne. Aber es ist tatsächlich bis dahin so ein bisschen dünn. Ich glaube tatsächlich, es spielt jetzt auch nicht vermutlich zufällig 1986, also dieser zweite Handlungsstrang, und zwar kurz nach dem Tschernobyl-Unglück. Das ist ja auch für Deutschland ein relativ Wunderpunkt gewesen. Also da hat Deutschland sehr sensibel drauf reagiert, denn das ist über Monate.
Ich durfte lange nicht im Sand spielen.
Ja, solche Sachen. Hat man mir erzählt. Ne? Also ja, ohne Scheiß. Also ne, oder es wurden keine Pilze gegessen, gefühlt über Jahre. Oder also es ist ganz relativ tief, glaube ich, in diese Atomkraftangst in vielen damals verankert worden. Und ich glaube auch, das wird schon auch noch eine Rolle spielen. Ich meine, wir bewegen uns halt gerade in einer Stadt, oder in einem Dorf, das direkt neben einem Atomkraftwerk steht. Und man hat in der ersten Folge auch schon so einen kleinen Geschichtsabriss bekommen, quasi, wann das Atomkraftwerk gebaut wurde. Und dass es jetzt auch dann 2019 irgendwie ein Jahr später geschlossen werden wird und so weiter. Also das scheint irgendwie eine Rolle zu spielen. Und ich glaube nicht, zufällig ist, dass dieser zweite Handlungsstrang halt genau 1986 spielt, und da würde ich vermuten, könnte schon noch so eine typisch deutsche Perspektive mit reinkommen. Ansonsten muss man schon auch irgendwie sagen, hat die Handlung jetzt nicht fürchterlich viel deutschlandspezifisches. Also Drehbuchautorin Jantje Friese und der Regisseur Baran Bo-Oda, denen ist das tatsächlich aber so ein Stück weit egal. Die haben in einem Interview erzählt, ey, deutsches Team, deutscher Cast, das reicht uns völlig aus für eine deutsche Serie. Wir haben eher Wert auf gute und zumindest zum Teil unbekannte Schauspieler gelegt, sodass man sie irgendwie beschreiben kann. Also es sind ja schon auch ein paar durchaus bekannte Gesichter jetzt auch im Cast mit dabei. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das quasi ausreicht als Alleinstellungsmerkmal. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ist das natürlich auch Netflix-Konzept, dass halt so eine Serie einfach auch in 20 Millionen Ländern funktionieren muss. Also irgendwie der Texas-Bauer muss sich genauso angesprochen fühlen wie die 20-Jährige in Singapur oder so, ne? Und dann kannst du vielleicht jetzt auch...
Ja, ich finde, man kann das über ganz viele amerikanische Serien aber auch sagen, hey, die können doch überall spielen.
Ja.
Das muss nicht unbedingt in einer amerikanischen Kleinstadt sein, sondern es kann auch irgendwie, keine Ahnung. Also warum ist Stranger Things jetzt eine total amerikanische Serie? Auch nicht so richtig,
oder? Nee,
also
finde ich auch nicht. Aber genau. Die spannende Frage ist ja, was würde es Deutsch machen? Ne? Also wenn du jetzt irgendwie an so skandinavische Serien denkst, dann haben die vielleicht nochmal so einen eigenen Ton, sowas wie Borgen hat irgendwie eine eigene Handschrift. Da merkt man so ein bisschen, das ist ein anderer Kulturkreis, in dem das spielt. Und das kann man gut finden oder schlecht finden. ich bin gespannt, ob das bei Dark dann jetzt noch irgendwie so ein bisschen durchkommt. Vielleicht sehen wir das auch gar nicht so sehr, weil wir so drin sind in diesem Kulturkreis und vielleicht denken andere irgendwie, ja, das ist ein Setting, das ist jetzt vielleicht nicht total ungewöhnlich, aber so wie die Leute da so rumlaufen und agieren und wie die miteinander sprechen, das ist schon so ein bisschen anders als bei uns in China.
Ja, wir bei uns in China, genau. Du hast jetzt ganz viele positive Sachen auch rausgestellt. Also ich habe vielleicht auch durchgehört, dass du sehr, sehr überzeugt von der Serie bist. Du hast am Ende aber gesagt, okay, die Macher haben sich halt einen Cast ausgesucht von, du hast gesagt, guten, unbekannten Schauspielern. Mhm. Und hier möchte ich mal ansetzen, weil hier bin ich gestolpert. Und zwar deutlich. Mhm. Wir haben einen extrem, also wie gesagt, ich habe die erste Folge nur gesehen, ne? Aber wir haben einen extrem großen und verwirrenden Cast. Ne? Wir reden von 4 Familien,
ja.
Bei denen so gut wie alle Familienmitglieder auch irgendwie wichtig sind. Mhm. Also es gibt irgendwie nicht nur die Schwester, die völlig uninteressant ist. Nein, irgendwie haben alle eine bestimmte Rolle,
ja. Ne?
Schon in der ersten Folge. Und ich habe sogar gehört, dass in Folge 4 oder so der Cast auch noch quasi weiter aufgebläht wird und quasi nochmal dupliziert wird. Eventuell durch Zeitreisen, wir werden sehen. Ne?
Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja. Also da wirst du das Problem haben, dass wenn, also Zeitreisen könnten ja möglicherweise eine Rolle spielen, da wirst du das Problem haben, dass du dir ja dann nochmal neue Schauspieler brauchst für die Menschen, die dann halt jünger, also ne, du musst dir dann halt quasi die gleichen Personen, mindestens dann die gleichen Personen nochmal in der jüngeren Version irgendwie merken, ja.
Genau. Also ich muss sagen, ich habe das einigermaßen hinbekommen, mir die einzelnen Personen zu merken und auch zu identifizieren. Ich weiß nicht, ob es der Serie eventuell doch gut getan hätte, nicht in der ersten Folge schon den ganzen riesigen Cast einzuführen. Lass ich mal offen. Ne? Mm. Was ich aber da auf der Stelle auf jeden Fall sagen muss, die schauspielerischen Leistungen sind doch nicht alle gut. Die sind doch extrem durchwachsen. Mm. Also wenn ich in der ersten Folge allein, das ist für mich der absolute Tiefpunkt, ist der Vater von Erik. Mm-hmm. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Der wird gespielt von einem Mann namens Tom Jahn, nie gehört. Der ist ja, der wird auf der Polizeiwache gezeigt, wie er völlig aufgelöst und wütend ist und gleichzeitig ein gut artikuliertes "Was ist mit meinem Sohn?" spricht. Und ich denke so, ey Junge, das ist schon fast Slapstick, ganz ja. Im Ernst. Also das ist überhaupt nicht authentisch gespielt. Genauso die eigentlich ja hochdekorierte Deborah Kaufmann,
ja.
Total bekannte Schauspielerin eigentlich. Aber das grenzt teilweise an Overacting, was die macht. Die spielt die Hotelbesitzerin, diese ja. Regina Tiedemann. Und da habe ich gedacht, immer, das kann doch nicht ihren Ernst sein.
Das fand ich tatsächlich auch ganz,
überkandidelt ganz und am Telefon. Und jetzt raste ich aber mal wirklich aus. Ich dachte, also, ganz im Ernst, du spielst, als wärst du hier in einer Sitcom mit Dieter Krebs gerade oder sowas. Also, das fand ich ganz, ganz fürchterlich. Also die Jugendlichen und die Kinder, die finde ich alle ganz gut. Die spielen ganz gut, die nehme ich die Rolle ab. Ich kannte da einen von bis jetzt nur, das ist nämlich der große Bruder von Mikkel, der diesem kleinen Jungen, der dann eben auf Hops geht, irgendwie beziehungsweise verloren
verschwindet
geht.
Verschwindet zumindest, ja. Ja, genau. Genau.
Dieser große Junge, der hat auch schon bei in dieser Pastewka-Serie "Morgen höre ich auf".
Ah,
da hat er den Sohn von Pastewka gespielt und das war eine sehr, sehr ähnliche Rolle. Der ist ein bisschen cooler in Dark, aber der hat mir auch damals schon ganz gut gefallen. Also finde ich ein ganz guter Schauspieler. Hm. So, vielleicht erstmal bis dahin.
Mhm. Also
was sagst du von den Schauspielern?
Ich kann was. Die Cast-Dichte angeht, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich fand es am Anfang auch, also ich habe jetzt nicht so fürchterlich, also ich habe nicht so fürchterlich viele Gedanken gemacht darüber tatsächlich, aber hab dann schon gemerkt, irgendwie, du musst dann schon nochmal kurz überlegen, wenn dann halt irgendwie irgendwer über irgendwen redet, Moment mal, ist das jetzt die Mutter von dem oder von dem so, ne? Und das ist auch der größte oder einer der größten Kritikpunkte, den ich so über die Serie gelesen habe, dass das halt einfach fürchterlich unübersichtlich ist am Anfang und auch erstmal eine Weile bleibt, bis du dich halt wirklich zurechtgefunden hast. Und vielleicht ist das auch gar keine schlechte Idee, diese Serie Binge zu watchen, wenn du dich einmal da reingefunden hast. Es gibt, habe ich im Wikipedia-Artikel gesehen dazu, da schon einen kleinen Stammbaum, wer mit wem, wie, wo verwandt und verwickelt ist. Vielleicht muss man den sich auch ausdrucken und ab und zu mal daneben legen und nochmal drauf zu gucken, wenn man gar nicht mehr weiß, wo man ist. Und ja, auch was die schauspielerischen Leistungen angeht, bin ich bei dir und zwar tatsächlich fast ausnahmslos in der Erwachsenengeneration. Also ich finde auch die Schulleiterin und Mutter, oh ja. Mutter von Mikkel und ich habe leider vergessen, wie der zweite Kerl heißt, den du gerade eben noch erwähnt hast aus der Pasewka-Serie, dass die sowohl in der Schule als auch zu Hause
Ja, über die Schule müssen wir gar nicht noch reden.
Das ist ein Spezialthema. Ja. Das finde ich tatsächlich auch nicht so richtig geil, was da passiert. Plus diese ganze Zuhause-Szene, diese erste, die ist halt voller Klischees, wo ich auch denke, so ist das da irgendwie nichts anderes eingefallen. Der kleine Junge, der in seinem Zaubererkostüm in die Schule gehen will, die pubertierende Teenie-Tochter, die wegen des Welthungers selber aufs Essen verzichtet, so wo ich irgendwie denke, so Mama, boah, ich weiß nicht. Und das alles in einer Szene, muss das jetzt echt sein? So.
Ja, genau. Also ne? Jedes Klischee irgendwie über eine Kleinstadtfamilie noch irgendwie ausgepackt. Und ich denke so, okay, danke.
Das fand ich tatsächlich auch eher anstrengend. War aber dann in den Momenten, wo es halt um die Gruppe geht, irgendwie, also um die Jugendlichengruppe geht, wieder irgendwie eher dabei. Und hab nach wie vor Lust, mich auf den Plot einzulassen. Deswegen habe ich darüber jetzt erstmal großzügig hinweggesehen. Aber es hat mich auch gestört. Auch die Affäre hier von den Polizisten mit der Mutter von Jonas und so. Also das sind alles so Geschichten, die...
Ja, die war sehr unsympathisch, ne?
Ja.
Aber ich muss sagen, Oliver Masucci ist natürlich, der ist natürlich der bekannteste Schauspieler, ne? Der spielt ja auch quasi die Hauptrolle, muss man schon so sagen.
Ja.
Der spielt das auch wirklich gut.
Ja.
Auch bei ihm habe ich teilweise, wenn er so irgendwie in Tränen ausbricht, habe ich so gesagt, okay, so richtig, richtig guter, also der perfekte Schauspieler bist du jetzt auch nicht, aber das ist schon okay. So, ne?
Und ich finde, wir müssen der Serie auch insofern eine Chance geben, als auch, dass Schauspieler sich erstmal einspielen müssen. So, ne? Also das kann schon auch sein, dass das mit der schauspielerischen Qualität in den nächsten Folgen noch zunimmt. Ansonsten, ja, könnte das ein bisschen anstrengend werden, zumindest in dieser Erwachsenengeneration.
Da waren ein paar Slapstick-Momente dabei. Trotzdem hat mich das erstmal nicht aus dem Plot geworfen und ich habe auch weiterhin, auch da muss ich sagen, ich habe auch weiterhin Lust, diesen Plot zu verfolgen. Mhm. Auch wenn ich jetzt den zweiten Kritikpunkt noch draufsetze, den ich noch viel schlimmer finde.
Ja.
Über den ich wirklich viel mehr noch gestolpert bin. Der Sound in der Serie ist eine Katastrophe. Aber eine richtige Katastrophe. Es fängt dabei an, dass die Schauspieler teilweise so schlecht zu verstehen waren, dass ich Tendenz hatte, Untertitel anzumachen. Also wirklich, die nuscheln sich da ein ab. Und an der Stelle muss ich mal allgemeiner werden. Diese Verteufelung von Synchronisation. Ne?
Ja,
man muss alles im Original gucken, weil dann kommt es viel besser. Das kann ich oft überhaupt nicht verstehen. Wenn ich Synchronsprecher habe, die als solche ausgebildet worden sind und dementsprechend eben sehr, sehr, sehr gute Sprecher sind, dann sind die oft auch besser als die Originalsprecher, auch wenn das die Originalstimme dieses Schauspielers ist. Das tut mir sehr leid, aber das ist halt teilweise so. Das sieht man hier doch mal wieder total deutlich.
Ja, aber, ich meine, es sind Schauspieler und Schauspieler. Ein großer Teil in diesem Job ist halt, reden zu können. Und wenn das, was die sagen, in der Serie nicht rüberkommt, dann ist das entweder ein Problem an der Regie oder ein Problem im Ton.
Ja, oder im Schauspieler. Also man sieht das ja hier deutlich. Viele dieser Sprecher hier nuscheln sich in ihren nicht vorhandenen Bart. Wenn ich ein anderes Beispiel nehme, auch im amerikanischen Bereich, ne? Mhm. The Walking Dead.
Mhm.
Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesehen hast, aber da gibt es einen Hauptcharakter, der spielt im Prinzip seit der ersten Folge mit. Daryl.
Mhm. Ne? Ja.
Wenn man den Original hört, dann versteht man kein Wort. Der nuschelt nur. Der nuschelt. Also der ist ja so ein bisschen der Sexy Man, den man niemals rausschreiben darf, weil dann verliert man die Hälfte der Zuschauer. Ne?
Ja.
Aber den kannst du im Prinzip nicht verstehen. Also als Nicht-Muttersprachler, englischer Muttersprachler kannst du den schon mal gar nicht verstehen.
Mhm.
Und ich habe auch das Gefühl, wenn du perfekt Englisch sprichst, verstehst du ihn auch nicht immer, weil der nuschelt wirklich nur. Ne? Das mag jetzt auch an der Rolle liegen, der ist so ein bisschen so geschrieben. Aber wenn ich doch, also bei Walking Dead ist das vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ich irgendwie verstehen soll, worüber die Menschen reden, dann sollte ich sie doch auch verstehen. Und das ist in dieser Serie bei Dark, muss ich doch verstehen, was die reden. Und ich verstehe sie eben nicht, weil sie nur rumnuscheln. Ne? Und dazu noch, zu diesem typischen Nuscheln, so, wo ich wirklich, also wenn das so weitergeht, schalte ich Untertitel an. Ne? So. Das ist jetzt eine Drohung.
Aber habt ihr gehört, Freunde, habt ihr gehört. Er macht ernst.
Dazu, der Musikeinsatz will auch geübt sein. Ne? Also in gruseligen, düsteren Szenen ist die Musik teilweise sehr gut eingesetzt, gefällt mir gut.
Mhm.
Man fühlt sich hineinversetzt, alles super. Aber dann steht die Musik teilweise im Vordergrund, wenn Charaktere sprechen. So, dann, während Charaktere ein Gespräch führen, hörst du plötzlich so einen lauten Streicher irgendwie, der da die ganze Zeit, so Elektrostreicher, weiß ich nicht, ne? Der dann irgendwie so reinbrummt. Und dann denke ich so, okay, dann verstehe ich den Text jetzt noch weniger. Also erstmal nuschelt der Typ und zweitens höre ich daneben noch ein Orchester. So, also was wollt ihr denn eigentlich? Ihr wollt doch in Szenen, in denen sich Menschen unterhalten, sollte der Fokus doch auf der Unterhaltung liegen und nicht rein auf der Atmosphäre. Also ich meine, du kannst den Fokus auf die Atmosphäre legen, aber dann musst du es halt anders machen als mit Ton. Hm. Also fand ich, Entschuldigung, ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet, aber das war wirklich was mich richtig gestört hat. Also wir haben die zu zweit geguckt hier und wir haben beide gesagt, was versteht denn, sollen wir noch lauter machen? Und wenn du dann lauter machst, wird die Musik aber auch lauter und du hast irgendwann das ganze Haus verschallt mit der Musik, verstehst aber die Sprecher immer noch nicht. Ah.
Jetzt muss ich kurz fragen, weil mir ist es tatsächlich überhaupt nicht so gegangen. Jetzt muss ich kurz fragen, wie hast du denn gehört? Hast du Dolby oder sowas gehört?
Nee, Fernseher.
Fernseher. Weil ich hab über die Dolby-Anlage gehört und fand's irgendwie okay. Aber vielleicht liegt's auch daran, dass da ja quasi der Ton getrennt wird von der Musik und über den vorderen Lautsprecher besser transportiert wird, vielleicht im Zweifel.
Das ist natürlich möglich, wenn du irgendwie so ein 5.1-System angeschlossen hast, dass dann irgendwie das, dass es besser rüberkommt.
Ja, ich meine, aber gut, das ist natürlich jetzt nicht hier die Grundvoraussetzung. Also damit du eine Serie verstehst, solltest du nicht ein 5.1-System zu Hause haben müssen. So, ne? Also insofern zählt deine Kritik da. Also du hast dich nicht umsonst echauffiert. Aber es ist mir tatsächlich nicht so gegangen. Ich habe sie ganz gut verstanden, fand halt eher, dass das Schauspiel dann manchmal einfach nicht angekommen ist so richtig. Also nicht die Stimme, sondern eher das, was sie sagen wollten. Also die Emotion viel mehr, mit der sie es sagen wollten. So, das war für mich das größere Problem.
Vielleicht ist das auch ein Problem von mir. So. Und ich... Und ich muss die Klappe halten. Naja, keine Ahnung. Also darüber bin ich am meisten gestolpert. Und dann habe ich noch ein spezifisches Problem, das liegt wahrscheinlich wirklich an mir.
Ja.
Das Bild von Schule, was vermittelt wird.
Ja.
Die sind in dieser ersten Folge zweimal in der Schule. So. Warum glauben eigentlich Filmemacher grundsätzlich, dass Schule sich seit den 60ern nicht mehr weiterentwickelt hat? In absolut jedem, verdammt nochmal jedem Film, sitzen Schülerinnen und Schüler in Reihen nach vorne ausgerichtet, an Einzel- oder Doppeltischen, und der Lehrer hält vorne Vorträge mit so einem fragenentwickelten Unterrichtsgespräch. Das ist nicht mehr Standard. Jeder Lehrer, der heute in der Ausbildung bei einem Unterrichtsbesuch so eine Stunde zeigen würde, würde durchfallen, meine lieben Freunde. Das ist Quatsch.
Ja,
das
spielen, ist einfach und es ohne spielt Wenn ja und Aber 2019 Unsinn. Tatsächlich, ne? Also das kann man ja, das spielt ja sogar in der Zukunft so, ne?
Ja gut, in der nahen Zukunft. Ja. Aber wie gesagt, jeder Lehrer, der so agiert wie diese Superlehrer an dieser Schule da, fällt durch in jeder Prüfung. Das geht nicht. So, das ist kein Unterricht. Vor allen Dingen, es ist ja meistens dann noch so, dass vorne der Lehrer irgendwie einen Vortrag hält, hinten schlafen die Schüler ein oder unterhalten sich gerade über total wichtige Sachen. So.
Ja. Ne? Vielleicht muss das auch genau deshalb so sein, damit die Leute sich dann halt irgendwie in den letzten Reihen unterhalten können. Aber ich glaube, das können wir tatsächlich so ein bisschen so in die Klischeetüte stecken, wo kräftig draus geschöpft wurde in dieser ersten Folge.
Das mit den Unterhaltungen kannst du doch sogar in der Gruppenarbeit noch viel besser machen.
Ja, das stimmt allerdings.
So, wir haben jetzt Gruppenarbeit und dann setzen sie sich halt zusammen und unterhalten sich über Erik im Wald. Das ist doch viel besser, als dass sie die ganze Zeit diese Vortragsdinger machen. Und Entschuldigung, ich muss noch einen draufsetzen, bevor du wieder weiter mit Klischee kommst. Ja. Diese Schulversammlung, was war das denn bitte?
Ja.
Also man muss dazu sagen, diese Schulleiterin hält eine Elternversammlung zum Krisenmanagement, weil eben dieser
Junge. Ach, die meinst du? Nee.
Lange
weil es gab ja auch eine Schulversammlung mit den Schülern davor, ne? Die war auch skurril.
Die war auch skurril, weil die Schulleiterin erstmal einen donnernden Applaus bekommt, als sie auf die Bühne geht. Das wird auch in der normalen Schule eher nicht passieren. Aber gut, das kann ja noch irgendwie sein, dass die auch alle mögen und sowas. Alles schön, ne?
Aber es saßen ja auch nur 10 Schüler in der Reihe, habe ich das Gefühl. Aber es passt ja auch dazu, dass hinterher auch nur 5 Eltern da am Elternabend sitzen oder so. Ja, vielleicht waren es auch 20, aber...
Diese Schulversammlung, diese Elternschulversammlung, ne? Also die Schulleiterin lädt ein, Krisenmanagement, kann ich noch verstehen, so. Aber dieses Verhältnis, was da gezeigt wird, völlig entgrenzt. Die Eltern und die Schüler, die duzen sich alle. Warum?
Ja,
aber
die
wollen darstellen, dass es das Kleinstadt ist, klar.
Aber ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, genau, da bin ich auch drüber gestolpert, auch so dieses Verhältnis auch von dieser Hotelbesitzerin zu ihr, und das war ja sehr nah und sehr, sehr dicht erzählt irgendwie so. Da habe ich dann gedacht, das ist dann halt der Punkt, weil sie halt alle miteinander befreundet, verwandt oder verschwägert sind, weil wir nun mal in der Kleinstadt sind.
Ja, aber sie hatte auch irgendwie überhaupt keinen Plan, was sie denn jetzt auf dieser Elternversammlung erzählen möchte.
Sie hat sich auch sofort aus dem Konzept bringen lassen. So, genau. Ne?
Ich habe euch hier zusammengerufen, weil Erik ist immer noch weg.
So, wir müssen
jetzt... hier ist Eriks Mutter und Eriks Mutter darf jetzt auch mal was sagen. So.
Und wir müssen
jetzt... Warum seid ihr hier?
Wir müssen jetzt was tun. Aber wir dürfen keine Panik machen, weil es könnte ja auch sein, er ist einfach weggelaufen. Aber wir müssen jetzt was tun.
Wir dürfen nicht nichts tun. Also... Tut eine so schwachsinnige Runde, wirklich. Also, da habe ich echt gedacht, das ist Slapstick. Und natürlich kann man mir damit kommen, hey, das ist Mystery, das muss nicht alles realistisch sein. Aber nein, Mystery wirkt ja nur, wenn alles andere realistisch ist.
Ja, eigentlich schon.
Also da bin ich echt gestolpert. Hm. So, und jetzt kommen wir zurück von meinem Rant-Modus und sagen wieder, ja, hier wurden sehr, sehr viele Klischees benutzt. Das werden in amerikanischen Serien natürlich auch. Und im Endeffekt, doch, ich war auch drin und ich habe auch Lust, das weiter zu gucken. Ich werde es auch weiter gucken, so, und es ist eine ganz gute Serie erstmal, so in der ersten Folge.
Ich würde jetzt auch sagen, so als Fazit, ich bin bei vielem auch bei dir, was die Kritik angeht. Ich habe aber tatsächlich auch einiges davon wohlwollend nicht wahrgenommen oder aktiv überschaut, so, oder weggeschaut oder wie auch immer du sagen magst, weil ich finde, der Story-Ansatz, den finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, so. Und wenn die Story jetzt eine spannende ist, dann verzeihe ich auch diese Stolpereien in der ersten Folge und hoffe darauf, dass die Stolpereien in den nächsten Folgen ein bisschen weniger werden und dass die Story sich irgendwie geil entwickelt und dass die Charaktere sich vielleicht auch noch sich ein bisschen weiterentwickeln. Man kann schon ein Stück weit festhalten, es hätte so zumindest nach dem ersten Seheindruck, da könnte noch mehr gehen. Also ich finde, es ist jetzt weder vom Erzählen jetzt noch irgendwie von der Art und Weise, wie die Story sich jetzt so langsam entwickelt, oder von irgendwelchen Ideen, die stattfinden. Es ist sehr klassisch, finde ich. Also es passiert, also für eine deutsche Serie, naja, mein Gott, ja, da passiert schon irgendwie ein bisschen was, aber es ist jetzt irgendwie nicht total progressiv oder nicht total kreativ oder nicht total neu, was man da sieht. Aber ich finde, die Story ist ein guter Ansatz. Es gibt gute Cliffhanger. Ich habe Lust, weiter zu gucken und mich davon überzeugen zu lassen, dass die Story das Ding irgendwie über die ersten Schwächen hinwegträgt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen und dementsprechend diese Chance gebe ich der Serie auch. Und ja, genau. Man muss ein bisschen die Klischees ein bisschen übersehen.
Ja. Ja, vielleicht wird es auch weniger. Vielleicht wollten sie einfach irgendwie, haben sie irgendwie auf Teufel. Ich frage mich ja immer tatsächlich, was in Serienmachern dann vorgeht, wenn sie sowas zeichnen. Ob sie dann sagen, okay, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall dick überzeichnen, damit die Leute auch alle verstehen, dass wir hier in einer klischeebeladenen Kleinstadt sind und sich alle wiederfinden können und so, ja, ach ja, ich hatte ja auch die Tochter mit der Pubertät und anstrengend oder so. Also ich frage mich schon, was Serienmacher bewegt, so viele Klischees auf einen Ort zu pappen, so dass man eigentlich wie gegen so eine Heugabel gegenprallt. Das kann man doch auch sanfter.
Das sind Künstler.
Ja, you never know. Wir können festhalten, es ist eine deutsche Serie auf Netflix, für die wir uns jetzt erstmal nicht vollständig schämen müssen, ab diesem Zeitpunkt, zumindest wenn sie denn jetzt irgendwie aus der Story das macht, was sie hoffentlich macht, nämlich sie spannend und mysteriös weiterzuerzählen.
Also unsere Empfehlung ist Press Start.
Yay!
Yay! Okay. Und
damit machen wir vielleicht gleich noch schnell direkt die kleine Rausschmeißerrunde, weil wenn ich auf den Wecker gucke, haben wir die 2-Stunden-Grenze lang überschritten.
Oh je.
Und vielleicht machen wir als kleinen Rausschmeißer noch schnell unsere Best Games 2017, wo ihr dann auch mal Press Start sagen könnt, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und wir haben ja schon auch über so ein paar Games gesprochen, die auch in vielen besten Listen irgendwie mit drin gewesen sind, die du auch erwähnt hast, die wir beide auch erwähnt haben. Deswegen habe ich mich so ein bisschen abseits bewegt, was so die besten Listen oder nicht komplett, aber ja, so, versucht so ein, zwei Spiele rauszusuchen, die jetzt nicht unbedingt so das totale Klischee sind, wie man sie vielleicht in besten Listen erwarten würde. Aber vielleicht zuerst mal die Frage, was waren denn deine Spiele 2017 so generell? Also was ist bei dir in der Konsole gelandet? Also sind das jetzt hier die Geschichten, die du eben auch schon erwähnt hast, oder?
Ja, sind es und zwar relativ deutlich nur diese gewesen. Also ich habe wirklich sehr, sehr wenig dieses Jahr gerade an neuen Spielen gespielt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube ich nur zwei Spiele gespielt habe, die wirklich in diesem Jahr erst erschienen sind. vielleicht mit Ausnahme, nee, ich habe noch ein paar kleinere Nebenspiele gespielt. Aber ich hatte auch so eine kleine Retro-Phase. Mhm. Bin noch mal in Age of Empires 2 reingegangen, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht immer noch. Habe in diesem Zusammenhang auch noch mal die Siedler für mich entdeckt. Mhm. Auch das gibt's, beide Spiele gibt's in der HD-Version, ne, die auf dem Computer durchaus viel Spaß machen.
Mhm.
Also die Siedler 2 HD und Age of Empires 2 HD. Und tatsächlich hatte ich noch eine größere Retrowelle und habe Rollercoaster Tycoon 2 nochmal gespielt. Aber es hat tierisch Bock gemacht.
Also, da kann ich mich drum nicht dran erinnern, ja.
Ja, also das war so ein bisschen das, was ich vor allen Dingen in den Sommerferien irgendwie gemacht habe. Also es war schön irgendwie nochmal ein bisschen so Retro-Daddeln. Aber tatsächlich habe ich auch zwei Spiele gespielt, die dieses Jahr erschienen sind und die würde ich jetzt gleich unter meine Best Games 2017 fassen.
Hm. Bei mir war es nicht vollständig unähnlich. Ich bin viel zu wenig zum Spielen gekommen, kann ich jetzt nochmal irgendwie jetzt so mit dem Blick auf das Jahr sagen. Also ich nehme mir vor, für 2018 mal wieder häufiger einen Controller in die Hand zu nehmen, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich habe so einiges verpasst. Und bin immer noch dabei, Sachen aufzuarbeiten. Zum Beispiel Far Cry 4 habe ich ein paar Mal gespielt, was ja, glaube ich, von 2014 oder 15, ich glaube 14 ist, also auch schon einfach was älter. Was ich aber nach wie vor sehr schön finde. Also da fühle ich mich ganz wohl so in dieser Welt. Obwohl es, also vielleicht auch deswegen, also ich finde es ganz spannend, dass du das eben gesagt hast, hier mit dem Sneaken und Vorbeischleichen und mit den wenig Shooter-Elementen. Das habe ich bei Far Cry halt auch so ein bisschen so erlebt, dass als positives Ding auch, dass da ja auch relativ viel Taktik im Vordergrund steht und das gefällt mir, plus der wunderschönen Himalaya-Grafik sowieso sehr gut.
Ja, aber ich muss dazu sagen, weil ich das noch eben noch vergessen hatte, es gibt so ein paar, also ich bin sehr snobistisch geworden. Also ein Spiel muss mich relativ schnell cachen. Also ich habe nämlich auch, das ist mir noch eingefallen, ich habe noch Fallout 4 und The Witcher 3 angespielt. Ich weiß nicht, ob die 2017 beide erschienen sind, aber ich glaube Fallout nicht. Aber The Witcher, wie auch immer, die sind beide ja sehr, sehr hoch gehypt und mit unglaublich vielen guten Kritiken versehen.
Ja.
Und beide haben mich leider innerhalb der ersten 2-3 Stunden nicht bekommen.
Hm.
Und deswegen habe ich sie aufgehört.
Ja, das kann ich aber voll nachvollziehen. Naja.
So, dafür habe ich, glaube ich, zu wenig Zeit, beziehungsweise will ich mir nicht so viel Zeit nehmen, um dann wirklich mir erstmal 15 Stunden ein Spiel zu geben, was mir keinen Spaß macht.
Ja, absolut, ja. Ja, deswegen habe ich auch dann immer mal wieder so kleinere Spiele gespielt. Also The Last Guardian ist auch nicht von 2017, ist irgendwie von Ende, ich glaube Dezember 2016, ist auch eher Indie-Game und ist aber irgendwie zum Runterkommen voll gut. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nee.
Das ist das Spiel zu einem kleinen Jungen, der mit einem katzenähnlichen Monsterwesen unterwegs ist. Die lernen sich quasi so in der Höhle kennen und geht alles ohne Kommunikation und die lernen sich dann irgendwie immer so ein bisschen, also das Wesen ist eingesperrt und der Junge befreit es dann halt irgendwie, also es sieht wirklich aus wie eine überdimensionale riesen Monsterkatze mit einem komischen Schwanz und also so eine komische Mischung auf jeden Fall, hat auch irgendwie was Federmäßiges und so. Und
aus Asia?
Asia?
Sieht aus wie aus Asien?
Ach so, ja, also es sieht so ein bisschen, es hat so ein bisschen, auch das ganze Setting hat so einen japanoiden Touch. Ich weiß gar nicht. Okay. Ja. Und das ist echt ganz, ganz cool, dieses Spiel, weil es halt um nichts geht. So, du läufst mit diesem Wesen und versuchst aus diesem erstmal Kerker zu entkommen und dann erkundest du immer weiter die Welt und versuchst immer weiter wegzukommen von diesem Ausgangspunkt und kannst halt dann einige Passagen auch nur durch die geschickte Kombination der Körpergröße dieses Katzenmonsters in Verbindung mit dem kleinen Jungen nutzen und es ist alles total gechillt, es ist alles total schön aus und man läuft da so rum, muss ein paar Rätsel lösen und hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ich kann gar nicht beschreiben, was da jetzt am Ende der Kick ist, weil spielerisch passiert da gar nicht so richtig viel. Aber guck mal rein. Finde ich tatsächlich irgendwie so zum Nebenher mal runterkommen und zocken ziemlich gut. Naja, und dann am Ende habe ich tatsächlich relativ viel Breath of the Wild und Mario Odyssey gespielt. Punkt.
Ja, klar, habe ich mir gedacht.
Ja.
Dann genau wie es bei mir eben Uncharted und Tomb Raider auch waren, genau.
Hm. Soll ich anfangen mit einem Best Game 2017 oder willst du?
Nee, fang bitte an.
Da würde ich dir gerne das und euch, wenn ihr mögt, auch das Spiel Owlboy ans Herz legen. Es ist tatsächlich
Eulenjunge.
Eulenjunge, genau. Klassisches 2D Jump'n'Run, Jump'n'Shoot, komplett in Pixel-Grafik, klassischer Plattformer. Also man springt in verschiedenen Welten von Plattform zu Plattform, kooperiert mit verschiedenen Freunden, die Waffen im Gepäck haben. Also die greift man sich dann so an der Schulter quasi und dann haben die immer irgendwelche Special-Geschichten am Start. Also entweder so ein Streufeuer-Ding oder vielleicht mal eine total effektvolle Kanone, die aber dann irgendwie 20 Sekunden zum Nachladen braucht und so. Ne? Und mit denen zusammen löst man dann knackige Rätsel und versucht Feinde aus dem Weg zu schaffen, alles in 2D-Pixel-Grafik und mit ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Es ist einfach eine wunderschöne Welt. Es ist alles total toll gezeichnet, auch wenn es pixelig ist. Owlboy, der kleine Eulenjunge, hat ganz viele Gesichtsausdrücke, obwohl man sie halt ja durch die Pixel nicht so richtig kennt. Man ist sofort bei ihm und es ist herzerwärmend, möchte ich sagen. Und allein dieser Owlboy, also der Eulenjunge, Otis heißt der, ist schon so ein Beispiel für wirklich diese Detailverliebtheit. Und bei Held, wenn ich mal so ein bisschen in die Story reingehe, Held ist eigentlich nicht so die richtige Bezeichnung. Also er ist verpeilt, er ist tollpatschig und also wirklich auch das Gegenteil von mutig. Also er läuft vor allem weg, was ihn irgendwie fürchtet. Und er kann nicht mal sprechen, beziehungsweise Eulenlaute machen, was die da so wohl irgendwie so machen. Aber er ist tatsächlich total sympathisch. Also man nimmt ihn nicht mal übel, dass er irgendwie seinen Wachdienst vercheckt und dass dann Luftpiraten deswegen wichtige Artefakte stehlen können. Naja gut, dann zieht man halt los, um sie wieder zu besorgen. So, ne? Und wirklich jede Welt, die man auf dieser Reise betritt, ist schöner und detailreicher und innovativer als die letzte. Und das liegt möglicherweise schon auch mit daran, dass Owlboy 9 Jahre Entwicklungszeit hinter sich hat. Das ist schon krass, wenn du dir das vorstellst.
9 Jahre
haben die daran entwickelt, allerdings auch in einem Mini-Team, Deephead Studio heißen die. Sind in
fast wie bei Duke Nukem Forever.
Ja, da haben wir, glaube ich, ein paar Leute mehr daran gearbeitet. Die sind in Norwegen angemeldet und verteilen sich über Norwegen, USA und Kanada und sind tatsächlich 5 Leute. Ja, die haben mit 5 Leuten diesen Plattformer zusammengehauen. Und ja,
witzig.
Voll witzig und lohnt sich total, meiner Meinung nach. Wirklich eins der schönsten Spiele und coolsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Und wenn man gerne Plattformer spielt, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Dazu kommt noch ein wirklich genialer Retro-Soundtrack, der total Bock macht. Da gibt's auch so ein Bundle, was man mit Soundtrack-CD kaufen soll, wenn man irgendwie so auf Soundtrack-Geschichten steht. Auf jeden Fall irgendwie mit dazu nehmen. Macht total Bock. Und also kann ich wirklich nur empfehlen. Kostet jetzt irgendwie was ein bisschen über 20 Euro. Gibt's bei Steam oder Indiebox für einen PC oder Mac. Und was, wo ich mich schon sehr drauf freue, da werde ich es mir nämlich dann auch zulegen. Auf jeden Fall am 13. Februar, also nächstes Jahr 2018, kommt's für die Konsolen raus. Also für Switch, PS4 und Xbox One. Und ja, ich kann es nur empfehlen für jeder, der so ein bisschen auf dieses Retro-Gefühl
steht. Das ist cool, so ein Plattform-Spring-Dinger sind da auch schön mit dem Controller, ne?
Und dann, ja, voll. Und vor allen Dingen halt, wenn du dann so eine, also es ist groß, es hat ganz viele verschiedene Welten, es hat ganz viel verschiedene kreative Ideen, also man bleibt auch echt eine Weile dran hängen, wo wir eben so ein bisschen über Open World versus lineare Spiele gespielt haben. Das ist ein Beispiel dafür, finde ich, wo du einfach auch mal bei einem linearen Spiel eine ganze Menge Spaß auch über eine längere Zeit mithaben kannst.
Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich werde mir das besorgen.
Das ist ja rein überzeugt, yay.
Du hast mich sofort überzeugt. Ich kann dich erstmal nicht überzeugen, denn das erste Spiel, was ich als Best Game 2017 nenne, ist tatsächlich das Game, was zur Gamescom rausgekommen ist und was ganz Köln bepflastert hat damals, nämlich Uncharted The Lost Legacy.
Ah.
Ich habe ja eben schon von Uncharted 4 gesprochen und wir haben von DLCs gesprochen und wir haben, ich habe von Uncharted geschwärmt und du hast ein bisschen gesagt, ja, DLCs sind nicht ganz deins. Uncharted The Lost Legacy ist eine Standalone-DLC. Also die kannst du im Prinzip auch spielen, wenn du Uncharted 4 nicht gespielt hast.
Ah.
Basiert aber komplett auf Uncharted 4 und bietet einfach nochmal gut 20 Stunden Spaß in der Uncharted-Welt.
Cool.
Nathan Drake ist eben nicht der Hauptdarsteller wie in den Uncharted-Teilen, sondern es sind zwei Damen, die ihm auch schon in den Spielen begegnet sind. Das eine ist, glaube ich, auch irgendeine Ex-Freundin von ihm, wie auch immer. Ich habe nicht alle Uncharted-Teile gespielt, deswegen kenne ich die nicht so gut. Die eine kenne ich aus Uncharted 4, da war das die Böse.
Mhm.
Die spielst du jetzt.
Mhm.
Das ist ganz spannend. Und dieses Spiel, diese 20 Stunden nochmal in der Uncharted-Welt, die waren einfach großartig. Das sah extrem gut aus. Du hast irgendwann eine starke emotionale Fallhöhe aufgebaut. Du kriegst ein Payback in dieser Geschichte, die einfach gut ist. Du hast tolle Momente. Es hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Kann ich jetzt relativ klein halten, weil ich ja eben schon ganz viel über Uncharted gesprochen habe. Aber wenn man Uncharted 4 gut findet, dann besorgt euch einfach The Lost Legacy. Kostet auch nicht ganz so viel. Weiß aber nicht mehr genau, wie viel. Du hast es genau rausgesucht eben.
Ja.
Muss ich jetzt ein bisschen passen. Genau.
Ja, aber das findet man ja relativ schnell im Netz raus. Aber dann klingt das ja vielleicht auch so, als wäre das möglicherweise, wenn man jetzt mit der Uncharted-Welt noch nicht so fürchterlich viel mit zu tun hat, so ein kleines Probe-Package, wo man mal reinschnuppern kann.
Ja, weiß ich nicht. Es werden schon relativ viele Zitate aus der Uncharted-Reihe gebracht. Man kann das auf jeden Fall, ja, man kann da mal reinschnuppern. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, und das habe ich auch mit Uncharted 4, ich würde jetzt eigentlich gerne die anderen Teile auch noch spielen.
Ah, ne?
Also wenn ich Uncharted 1 bis 3, aber die sehen halt nicht so geil aus.
Ja, ja, klar.
Das heißt, also wenn man Lust hat, grundsätzlich auf solche Abenteuerspiele, wo man viel klettern muss und rumrätseln und so weiter. Vielleicht fängt man sogar am besten mit Uncharted 1 an. Das geht nämlich, glaube ich, auch selbst auf der PS4. Ich glaube, da kann man sich diese ganze Uncharted-Box holen.
Ja.
Dann kann man sich mit und mit auch mit der Grafik steigern. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich einmal ein Spiel mit unfassbar guter Grafik gespielt habe,
ja, ist schwierig.
Dann habe ich schon mit Spielen Probleme, die ein bisschen schlechter sind. Ich hatte sogar jetzt schon ein Problem, nachdem ich Uncharted und Tomb Raider gespielt habe, hatte ich sogar schon ein Problem mit Fallout. Weil ich finde, es sieht einfach nicht so gut aus. So irgendwie. Obwohl Fallout ja auch schon relativ gut aussieht. Ne? Irgendwie. Ja, keine Ahnung.
Ja,
so, das war mein kurzer Ausritt in eines meiner Top-Spiele 2017, nämlich Uncharted The Lost Legacy.
Dann reite ich gleich weiter, auch mit dem Blick auf die Uhr und die Erlösung von euch dann auch irgendwann, damit ihr mal wieder was anderes tun könnt, als uns zuzuhören. Würde aber ganz gerne noch Thimbleweed Park ansprechen.
Oh, Ron Gilbert.
Ron Gilbert, genau.
Ich möchte jetzt ganz kurz aber dir noch eine hohe hohe Aufgabe geben, wenn ich wollte Thimbleweed Park immer spielen, nachdem ich gelesen habe, dass es von Roy Gilbert ist.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Und ich möchte bitte, dass du mir dieses Spiel jetzt nicht versaust, sondern sehr, sehr schmackhaft machst, damit ich richtig Bock habe, das zu spielen.
Ich werde es dir nicht versauen. Ich werde auch nicht so viel von der Story verraten, sondern eher, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Story nebensächlich ist. Die Story ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Aber zuerst mal ist dieses Gefühl, in das man da so reinschlittert am Anfang, eigentlich so das Allerwichtigste an diesem Spiel. Ne? Also es ist wirklich ein Remake von so einem ganz klassischen Point-and-Click-Adventure. Ne? Also rund um die 90er, große Zeit gewesen. Hast du bestimmt auch alles gespielt. Irgendwie Day of the Tentacle, Secret of Monkey Island, Zack McCracken, Maniac Mansion und so weiter und so fort. Ne?
Alle außer Zack McCracken tatsächlich. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber die anderen drei natürlich, ja.
Es ist auch ziemlich seltsam gewesen. Und aber ich habe sehr gerne gespielt, aber ich glaube, die Leute haben alle was geraucht, die das programmiert haben. Maniac Mansion. Ja, mein Gott, ich glaube, das ist vielleicht egal. Maniac Mansion ist, glaube ich, mein Einstieg gewesen damals. Irgendwie eins der erfolgreichsten Adventures gewesen, ist 1987, so muss es heißen, rausgekommen. Und wie es der Zufall möchte, spielt Thimbleweed Park auch 1987. Ne, könnte natürlich auch daran liegen, dass der Spieledesigner von damals, du hast ihn gerade schon erwähnt, Ron Gilbert gewesen ist. Und dieser Ron Gilbert ist jetzt auch verantwortlich für Thimbleweed Park. Der hat damals relativ viele LucasArts-Spiele designt und die sind ziemlich weit vorne gewesen, was so Point-and-Click angeht. Ne?
Und allerdings, die kann man alle heute auch noch spielen.
Also ohne Witz, also auch mit der Grafik, das ist ganz egal. Ich meine, es gibt ja auch so ein paar Remakes und aufpolierte Versionen, die dann so ein bisschen besser aussehen irgendwie, aber Monkey Island, come on, egal ob ja, Pixel oder
sofort.
Nicht, das geht und das macht ja. immer noch so viel Bock wie früher. So, ne?
Und Day of the Tentacle habe ich auch übrigens für die PS4.
Ach.
Das war irgendwann mal in so einem Plus-Paket dabei.
Ach, lustig.
Ist aufgemotzt worden für die PS4 und kann man da auch großartig spielen. Also macht das mal.
Trotz ohne Maus? Also ich finde ja, solche Spiele muss man gerne mit Maus spielen.
Trotz ohne Maus geht auch.
Okay. weil Thimbleweed Park funktioniert halt auch so wie früher und da hat man ja nur mal mit der Maus gespielt. Also es sieht halt alles aus wie früher. Klassische 2D-Ansicht. Man geht nach rechts oder nach links. Stark verpixelte Grafik. Sie haben sie extra runtergepixelt, damit es dann auch so aussieht. Und was ich gerade mit Maus meinte, du hast halt diese gleichen neuen Verben zur Verfügung wie früher. Also sowas wie öffne, gehe, rede, nutze, schau und so weiter, wo du halt dann draufklickst und dann mit einer Person oder mit einem Gegenstand oder sowas und dann kommen halt dann immer diese Sprüche, ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, so, wenn du halt irgendwas kombinieren möchtest, was, ne? Also,
sehr cool.
Es ist alle, die irgendwann mal Ende der 80er oder weiß ich nicht, in den 90ern oder später irgendwann mal Spiele von LucasArts gespielt haben, die umgibt wirklich sofort ein wohliges, warmes Gefühl. Ist so ein bisschen wie nach langer Zeit nach Hause kommen. Ist wirklich sehr schön. Das macht erstmal so vom Prinzip her schon riesengroßen Spaß.
Du kämpfst wie eine Kuh.
Entschuldigung. So, ja. Und ich verrate dir nicht zu viel von der Story, wobei es halt auch nicht so total wichtig ist, ob du da jetzt ein bisschen was kennst oder nicht. Aber es geht um zwei Bundesagenten, die spielst du hauptsächlich, aber auch immer mal wieder andere Figuren. In der Rückblende zum Beispiel einer meiner Lieblingscharaktere, einen dauerfluchenden Clown, der wegen eines Fluches seine Schminke nicht mehr aus dem Gesicht bekommt. Lange Geschichte, egal. Und der flucht wirklich die ganze Zeit. Man hat ein bisschen Schwierigkeiten, ihn dann auch zu verstehen, weil es die ganze Zeit ausgepiepst wird, was er sagt. Also es wird keine Sprachausgabe, aber du siehst es dann halt im Fenster, ne? Dann siehst du immer ein Piep, Piep,
Piep, Piep, Piep, Piep, Piep, Piep, Piep. Okay, ich verstehe.
Ja, ja. Und es gibt so ein Nerdgirl, das unbedingt Spieleprogrammiererin werden will. In den 80ern eine total verrückte Idee. Und da merkst du vielleicht auch schon so ein bisschen, es hat auch ganz viel Selbstreferenzielles, dieses Spiel. Die Story ist total abgedreht und hat auch wieder diesen ganz typischen Ron Gilbert-Humor, den man halt irgendwie von früher noch kennt, also von Monkey Island. Dieser Humor hat das Spiel ja eigentlich wirklich zu einem Meisterwerk gemacht, ne? Und dieser Humor blitzt da halt irgendwie wieder durch. Du triffst zum Beispiel irgendwie in dieser verlassenen Kleinstadt Thimbleweed Park immer wieder total skurrile Figuren, die dich in irgendwelche seltsamen Gespräche verwickeln, mit zwei Schwestern zum Beispiel, die Klempnerinnen sind, aber irgendwie Taubenkostüme tragen. Aus Gründen. Man ja, weiß es nicht.
Natürlich.
Ja. Philosophiert man zum Beispiel darüber, dass es ja auch früher ganz schön nervig war, dass man andauernd speichern musste in Adventure Games, wenn man irgendwie in die Situation reingekommen ist, aus denen es kein Auswerk mehr gegeben hat oder die Speicherpunkte
zu
weit weg waren oder sowas. So. Und dann stehst du so in einem Adventure Game, spielst ein Adventure Game und redest mit zwei Frauen in Taubenkostümen darüber, dass Adventure Games ja früher ganz schön anstrengend gewesen sind. So. Okay, was tue ich hier eigentlich gerade so, ne? So und zumindest kann man, was das Thematische angeht, schon mal sagen, das Spiel ist tatsächlich fairer als früher, speichert automatisch, aber die Rätsel, die sind tatsächlich schon auch ähnlich knackig. Aber ich glaube, da kommt so ein bisschen so diese Skurrilität raus. Oder ganz am Anfang, da gibt's so eine Szene, da erkennen dann diese beiden Agenten anhand des Verpixelungszustandes der Leiche, wie lange die da schon liegt, so, ja. Also so die ganze Zeit werden halt so irgendwelche selbstreferenziellen Sachen und sie ziehen sich selber durch den Dreck und das mit der Spieleprogrammiererin, da gibt's auch ganz viele Anspielungen an Spieleprogrammierern, dass das ja ein komisches Volk ist und so ein Kram. Und es ist unterm Strich wirklich irgendwie das dabei rausgekommen, was Ron Gilbert ja dann auch lange versprochen hat, als er angekündigt hat, er will das Ding irgendwie machen. Es ist so, als hätte man irgendwie in der Schublade ein Stapel alter Spiele-Disketten gefunden, die da irgendwer vor 30 Jahren vergessen hat. Man spielt sie und steckt sie rein und es ist alles wie früher. Retro-Spaß gibt's für 20 Euro für Mac, PC und auch die Xbox One tatsächlich.
20 Euro?
Ja, kostet nix.
Das ist ja super.
Ja. Machen.
Gibt's nicht für PS4, ja?
Ich glaube, soweit ich das weiß, nicht für PS4.
Ja, schade.
Ja.
Aber gut, okay. Wird ja auf jedem PC wahrscheinlich laufen, weil es wahrscheinlich nicht so hohe Anforderungen hat, ne?
Keine. Ich würde vermuten, keine.
Gar keine.
Ja. Ja, die haben das, Es gibt auch, Ja, es gibt einen Smooth-Pixel-Modus, also wo die Pixel so ein bisschen glatt bügeln, dann sieht es so ein bisschen ordentlicher aus, oder du kannst in den Hardcore-Pixel-Modus geben. Aber es wird deinen Rechner mit sehr großer Sicherheit nicht überfordern.
Sehr schön, dann werde ich das mal machen. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielleicht ja in den kommenden Tagen, da hat man ja naturgegeben viel Zeit, ne, zwischen den Tagen.
So Weihnachtszeit und so, großartig. Morgens im Pyjama mit einem Tee. Bisschen Rätsel lösen.
Ja, großartig. Oh, Mensch, das war ja ein schöner Ritt hier durch diesen schönen Cast.
Allerdings, es war auch ein ganz schön langer Ritt. Halleluja. Ja. Aber es hat großen Spaß gemacht. Also wir haben über wirklich extrem vieles diskutiert. Ich finde, bei der einen oder anderen Sache sind wir auch so ein bisschen weitergekommen. Es gab Uneinigkeit, fand ich auch sehr schön.
Ja, natürlich. Aber grundsätzlich haben wir uns weiterhin lieb. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde durchaus, vielleicht wenn man jetzt irgendwie noch so ein kleines Umtauschding von Weihnachten am Start hat, vielleicht ist da ein oder andere Tipp noch irgendwie dabei gewesen, wo ihr das Geld jetzt auch sinnvoll investieren könnt.
Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Ihr habt nicht alle abgeschaltet. Und,
ist auch egal, weil dann hört er das jetzt nicht mehr.
Das ist richtig.
Ja.
Genau. Und
frohe Weihnachten, ne?
Frohe Weihnachten und bis bald.
Kommt gut ins neue Jahr. Tschüss, macht's gut.
Ciao.